Das war ganz
schön. Nein,
ist schon mitten in der Folge. Nein, Spaß.
Spaß. Sag doch mal, wie es dir schmeckt jetzt.
Hey, nein, aber echt, sag mal, wie das schmeckt, Esther.
Also.
Erstens, warte, warum hast du überhaupt getrunken, bevor wir angefangen haben?
Wir haben doch schon angefangen. Damit wir jetzt direkt am Anfang hier sagen können, dass ich das interessant finde. Aber das ist, spiegelt nicht Kindheit wieder für mich. Also,
ja, wenn man es so nicht getrunken Fairy hat.
Drink. Ich hatte Kirsche und Orange getrunken.
Ja.
Und
boah, voll. Kirsche verbinde ich auch mit Kindheit. Das 100%, aber nicht das.
Also, ich verstehe die Personality, so der Haarstyle von so Min Mac, so, was du dann so findest.
Aber was?
So sonst, so geschmacklich, ne?
Also, ich finde es super.
Oh Mann, ey.
Aber gut, dass du Rapper und kein Capri-Sonnen-Erfinder bist.
Ja.
Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier, wieder an einem Dienstagabend, wie jede Woche. Esther, sehr, sehr schön, dass du hier bist, dass wir das gemeinsam machen können.
Ich freue mich auf jede neue Folge mit dir.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, Esther. Und heute wieder mit einem Gast. Wir freuen uns echt sehr, Eddie. Sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Voll das Geschenk, und ich glaube, es ist gut, dass wir heute vor allem auch über deinen Dienst sprechen mit der Musik, dass du uns so ein bisschen auch was über dich erzählst, weil du glaubst es nicht. Die Leute, wir haben auf Instagram gefragt, was die Leute über dich wissen wollen. Ne? Und Leute wollten einfach unbedingt wissen, ob du Russlanddeutsch bist.
Ja. Aber wir halten diese Frage bis zum Ende, damit die Leute das zuhören bis zum Ende.
Ach nein.
Gute Idee eigentlich.
Okay, vielleicht kommen wir aber gleich noch dazu. Auf jeden Fall, Leute, es ist sehr, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit deinem Zeugnis.
Mhm.
Um uns einfach so auch ein Bild von dir zu geben, von dem Weg, den Gott mit dir gegangen ist in den letzten Jahren. Wenn du magst, fang einfach so ein bisschen an zu erzählen. Einfach so ein bisschen von vorne. Wie war so dein erster Kontakt mit dem Glauben?
Ja.
Einfach so, und dann stellen wir Fragen. Fang einfach an, dann stellen wir Fragen.
Ja.
Nee, warte, was hat es mit dem Getränk auf sich? Das wollte ich eigentlich wissen. Warum hast du dir das ausgesucht?
Das ist, der erste Grund, warum ich mir das ausgesucht habe, ist, weil da keine Kohlensäure drin ist.
Mm.
Nein, eigentlich, es war noch anders.
Der hat das durchgeplant.
Es war noch anders. Wir waren auf der Premiere von der Doku von Nils.
Ja.
Und ihr habt gefragt, was ich trinken möchte. Mhm. Und ich habe halt bei euch immer nur so Dr. Pepper irgendwas gesehen mit Kohlensäure. Ich dachte, dann muss ich, dann sammelt sich da Luft. Und dann sagte Esther, wir können ja auch Capri-Sonne mitbringen. Und dann dachte ich, okay, Capri-Sonne. Und dann habe ich sofort an den Feentrank gedacht, weil mich das an meine Kindheit erinnert. Was soll ich sagen?
Okay. Trinkst du das heute auch noch viel? Oder
nein, gar nicht.
Okay.
Manchmal, wenn meine Frau sagt, geh Capri-Sonne kaufen, dann, dann schon.
Ja, ich bin voll gespannt. Aber diese Dingens, ich krieg das nicht hin mit diesem Papierstrohhalm. Ah, jetzt.
Ja, das 90% gehen dabei kaputt. Also Strohhalme und Menschen.
Wie habt ihr eben gesagt, schmeckt das? Habt ihr nicht eben irgendwas gesagt, dass da? Nee,
also Vicky meinte eben, als ich das erste Mal so kurz vor der Kamera probiert hatte, dass sie meinte, besser als Tomatensaft. Aber
das auf jeden Fall, ich hasse Tomaten.
Boah, ja. Allgemein?
Ja.
In jeder Form?
Nein. Nur so richtig Tomaten oder Tomatensaft, aber so Tomatensoße und das alles natürlich gut. Mhm. Aber ich hasse Tomaten. So roh, weißt du?
Okay, das ist so richtig.
Hey, aber schmeckt
so, als wärst du
aber
so der Vorsitzende des Tomaten-Hate-Clubs.
Ich
hasse Tomaten.
Ich bin der Gründer.
Ja.
Also nächste Album, 15.3. Diss-Track gegen Tomaten.
Ja, 14 Mal.
Voll spannend, ich freue mich.
Nee, aber okay. Aber jetzt kannst du sagen, fang gerne mal an zu erzählen. Wie bist du so groß geworden? Wann war dein erster Kontakt mit dem Glauben?
Ja, also ich bin aufgewachsen in Büren. Das ist eine kleine Stadt im Kreis Paderborn. Und ich bin sehr früh in Kontakt mit dem christlichen Glauben gekommen, dadurch, dass meine Mutter mich immer zum Gottesdienst mitgeschleppt hat. Ich bin zum Gottesdienst mitgekommen, ich bin in die Jungschar gegangen, Kinderstunde und so weiter.
Hast du quasi alles mitgenommen, so die ganze Gemeindekarriere mäßig?
Ja, genau. Also wie gesagt, okay, seit ich klein bin. Und ich bin jedes Jahr, seit ich 10 war, bis ich 20 war, in ein christliches Camp gegangen. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, Lippe Camp.
Ja.
Grüße gehen raus.
Ja.
erst als Teilnehmer und später als Mitarbeiter. Und im Alter von 10 Jahren war ich in diesem Camp eine Woche dort und habe das Evangelium, ich glaube, das erste Mal so richtig auf mich zugeschnitten gehört. Also für Kinder halt. Es ist halt eine Arbeit mit Kindern, für Kinder. Und ich weiß noch, nach diesem Camp waren wir im Urlaub. Ich weiß nicht genau, warum es in diesem Urlaub war, aber es war eben anschließend an dieses Camp und anschließend an alles, was ich dort so mitgenommen habe. Mhm. Da erinnere ich mich, dass ich am Bett gekniet habe und gewusst habe, dass eine Bekehrung notwendig ist. Mhm. Also ich habe das Evangelium verstanden und ich habe mich an diesem Abend bekehrt. Das war so 2 Wochen nach dem Camp. Ich kann aber wirklich nicht sagen, wie diese Bekehrung aussah, was für Gefühle ich dabei hatte oder so. Das ist so ganz verschwommen in meiner Erinnerung, allgemein von früher. Ich erinnere mich an sehr wenige Sachen so richtig gut.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 22, okay. Fast 23. Ja. Genau. Und wie gesagt, das war im Alter von 10. Mhm. Und ich habe aber danach gemerkt, dass damit so ein Prozess begonnen hat, wo ich gemerkt habe, okay, es hat sich etwas verändert. Später hatte ich dann noch enorme Zweifel an dieser Sache, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber so bin ich auf jeden Fall zum Glauben gekommen, Gott sei Dank.
Mhm. Bist du so jemand, weil das hört man ja öfters, wenn Kinder sich relativ früh bekehren, dass sie dann im Laufe ihres Lebens, ihres Christenlebens sich dann nochmal bekehren? Hattest du sowas?
Gefühlt immer wieder.
Okay.
Mhm. Weil ich tatsächlich später enorme Zweifel an dieser Bekehrung hatte, weil ich ja ein ziemlicher Kopfmensch bin und dachte, okay, vielleicht war das einfach so eine rationale Entscheidung und keine Herzensentscheidung mäßig. Mhm. Genau, und da habe ich schon sehr daran gezweifelt, war das jetzt echt, bin ich tatsächlich gerettet? Genau, das war eine Frage, die mich sehr lange noch begleitet hat. Ja.
Hatte das irgendwann so einen speziellen Auslöser, die Frage?
Ganz allgemein hat das den Hintergrund, dass ich gut auch nicht mehr bin, das kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber dass ich ein sehr melancholischer Typ immer war. Mhm. Ich habe mich sehr viel zurückgezogen, sehr viel Zeit alleine in meinem Zimmer verbracht und mich ja sehr verschlossen gegenüber vielen Menschen. Mhm. Und ich glaube, durch diese durchgehende Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen Fehlern, die man hat, sind halt diese Zweifel aufgekommen. Mhm. Und das hat sich einfach aufgeschaukelt. Das hat sich, also ich muss dazu sagen, vielleicht erzähle ich erstmal den weiteren Verlauf meines Zeugnisses, bevor wir dahin kommen, aber wir können da auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Mhm. Es war so, dass so ein Prozess angefangen hat im Alter von 10 und ganz schnell, so im Alter von 13, 14 Jahren, ich glaube, das war auch so eine lange Zeitspanne, da habe ich mir sehr viele Fragen über den Glauben gestellt und ich habe ihn sehr stark angezweifelt. Mhm. Also ich hatte ganz grundlegende Zweifel am christlichen Glauben, an der Bibel. Ist die Bibel überhaupt wahr oder ist das alles Quatsch, was mir eingeredet wurde, mäßig? Zusätzlich gab es in der Schule immer lauter werdende Stimmen, die mich verunsichert haben. Mhm. Evolutionstheorie, andere Mitschüler, die gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, für die das alles so nebensächlich irgendwie ist. Mhm. Und dadurch hatte ich enorme Zweifel an der ganzen Sache und habe mich aber in dieser Zeit umso intensiver mit der Bibel befasst. Also wie gesagt, ich war sehr jung, ne? 13, 14 Jahre alt und habe mir auch schon Apologetik-Videos angeschaut, alles Mögliche, um zu gucken, okay, ist das, woran ich glaube, überhaupt wahr? Kann das bestehen gegenüber den anderen Weltanschauungen, die es so gibt?
Bist du mit deinen Fragen irgendwie, keine Ahnung, wie war das zum Beispiel für deine Familie oder so? Du hast ja gesagt, du bist christlich irgendwie groß geworden.
Ja, ja.
Hast du das mit denen kommuniziert oder, keine Ahnung, oder hast du es eher so für dich
behalten? Ich glaube teilweise mit meiner Mutter. Mhm. Teilweise schon, aber zum großen Teil habe ich das für mich behalten und habe das so in mich reingefressen. Mhm. Wie gesagt, ich habe sehr viel mit mir selber ausgemacht. Mhm. Ich würde sagen, Leute, die mit mir eng waren, die wussten auch um diese Kämpfe, um diese Zweifel, vor allem, weil das, ja, mich sehr geprägt hat. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich war in der Schule und hatte Diskussionen und war immer derjenige, der die Bibel vor den anderen Mitschülern verteidigt hat, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
100%.
Ja, das hat meinen Schulalltag so oft geprägt, dass ich manchmal zu Hause saß und Angst vor dem nächsten Tag hatte. Krass. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen, weil ich wollte mich nicht rechtfertigen, ich wollte nicht als der Dumme dastehen. Heute sehe ich diese ganzen Dinge aus einer ganz anderen Perspektive, ne? Aber damals war es so ein bisschen, ich war nicht unashamed, würde ich mal sagen, für den Glauben, sondern Ja, es war so eine schwierige Zeit, aber...
Viel Überwindung gekostet.
Auf jeden Fall, so. Auf jeden Fall. Aber ich habe ein Brennen in mir gespürt, was sagt, ich muss das machen.
Mhm.
Und jetzt sehe ich auch im Nachhinein, was dieses Brennen war. Und das war, dass ich immer schon, seit ich 10 war, wie gesagt, seit dieser Bekehrung, dass ein Prozess angefangen hat.
Mhm.
Weil sonst hätte mir das ja auch komplett egal sein können.
Voll.
Aber ich habe so ein Verlangen gespürt, mich zu rechtfertigen oder den Glauben, den ich habe, zu verteidigen. Ja.
Mhm. Boah, ich weiß noch, damals in der Schule war das voll so mit Alex.
Mhm.
Weil, also... Wir haben
zusammen Abi gemacht.
Genau,
also
nur
damit. Ja, das habe ich.
Okay.
Ich weiß noch damals, also viele Leute wussten, dass ich, also ich bin irgendwann so gegen Ende, wann war das, so 9. Klasse oder sowas? 9., vielleicht Anfang 10., war ich so für mich entschiedener. Ne, ich habe den Glauben schon irgendwie vorher, keine Ahnung, immer so mitschwingen lassen und Leute wussten auch, dass ich in eine Gemeinde gehe, ab und zu und so weiter. Aber irgendwann, als es dann wirklich so entschieden nach außen ging, dass ich sage, ich bin Christ, und lass uns darüber reden, so mäßig.
Nicht nur ich bin Christ, sondern ich bin Christ.
Ja, genau. Ja.
Tatsächlich in dieser Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, hattest du das auch als Profilbild, so dieses I'm Christian.
Ah, okay.
Dieses, ja.
Sehr gut. Ja. Man kennt's. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Und mit mir zusammen hatte ich einen in meinem Jahrgang, das war noch bevor ich Esther kennengelernt habe.
Mhm.
Er war auch Christ. Mhm. Und wir waren zusammen. Und wir waren aber zusammen so mäßig. So, komm, lass mit den anderen reden.
Das hilft immer, wenn man noch jemanden hat.
Ne? Ey, das war so ein Geschenk, nicht krass. Alleine zu sein.
Krass.
Weil ich weiß, vor allem im Rallye-Unterricht, auch so, auch außerhalb, aber im Rallye-Unterricht, was teilweise gelehrt wird, ist halt voll was anderes.
Unnormal.
Und dann saßen wir so, ich weiß es noch, das waren immer so alle sitzen, quasi, weißt du, wenn der Lehrer so vorne steht und wir sitzen so drumherum, er und ich, also Alex und ich, wir saßen immer zu zweit hier und der Rest so in der anderen Ecke. Und
ja,
wir zwei immer so mäßig ready, weißt du, irgendwas zu sagen.
Ja, ja.
Aber unser Rallye-Lehrer, den haben wir wirklich in unser Herz geschlossen, weil er, ich weiß nicht, ob er gläubig war. Ich
habe dasselbe Gefühl bei meiner Rallye-Lehrerin.
Ja?
Ja, ich habe immer so, wenn ich an sie denke ich immer so, boah, könnte sein.
Ja,
also,
voll.
Weißt du?
Weil man merkt voll, vom Lehrplan und von dem, was er weitergeben musste, war das schon gegen den Glauben.
Ja.
Aber im Gespräch hast du voll gemerkt, da ist eine Person, die macht sich Gedanken.
Ja.
Die macht sich Gedanken.
Ja.
Und das war voll interessant. Also deshalb kann ich mich so gut damit identifizieren.
Mhm.
Ich glaube, wir hatten noch so ein bisschen mehr wir haben uns gegenseitig halt gepusht in der Schule. Das war dann vielleicht teilweise ein bisschen einfacher, als komplett alleine beispielsweise zu sein.
Ja.
Aber das kann ich voll fühlen. Ey.
Ja, bei mir war es auch so, dass ich gar nicht, also... Ich schäme mich im Nachhinein sehr, das zu sagen, weil im Nachhinein hätte ich vieles anders gemacht.
Mhm.
Aber ich habe so im persönlichen Gespräch den Glauben fast gar nicht weitergegeben in meiner Schulzeit.
Mhm.
Das ist eine Sache, die ich sehr bereue. Es gab vielleicht ein oder zwei, mit denen ich so mehr darüber gesprochen habe, aber sonst habe ich mich sehr zurückgezogen, auch in den Pausen. Ich habe immer Kopfhörer reingesteckt, Musik gehört. Ich wollte mit niemandem reden, weil mir das so unangenehm war, weißt du?
Mhm.
Aber die Situation, in denen das dann rausgekommen ist, das war immer im Unterricht. Das war in Rallye, in Geschichte, Deutsch, weißt du, überall, wo das so Thema wurde irgendwie, dann war ich immer der Einzige gegen die ganze Klasse.
Ja.
Und aber ich bin da voll gestärkt rausgegangen.
Mhm. Voll interessant. Und wie ist es dann weitergegangen? Also mit deinem Weg?
Mhm. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit erlebt habe, weil seitdem hatte ich nie wieder Zweifel, ob die Bibel wahr ist, ob ich ihr vertrauen kann, ob Jesus Gott ist und all diese Dinge, diese Zweifel hatte ich nie wieder.
Das heißt, du bist durch diese Zeit des Zweifels, also du bist dankbar, meinst du, für die Zeit, in der du vor allem auch mit diesen Zweifeln irgendwann umgehen musstest.
Weil wir müssen mit Dingen oft kämpfen, damit wir wissen, wo wir stehen, weißt du? Weil wenn ich da durchgegangen wäre und ich hätte diese Stürme, sage ich mal, nicht gehabt, dann hätte ich mich auch nicht so intensiv damit befasst und dann würde ich nicht so fest in diesem Glauben zumindest stehen, wie es danach war. Ne? Später waren das andere Zweifel, wie gesagt, Heilsgewissheit und so weiter, theologische Diskussion, wie liest man die Bibel, also wer hat Recht, aber nie mehr dieses Grundlegende. Ne?
Okay.
Deswegen kann ich sagen, ich bin sehr dankbar für diese Zeit trotzdem.
Und was würdest du sagen, in dieser Zeit war so Gemeinde eine Rolle für dich? Also bist du immer in der gleichen Gemeinde gewesen? Oder?
Ja, ja. Ich war, wie gesagt, seit ich klein war, bis ich geheiratet habe, war ich in derselben Gemeinde. Und dort bin ich dann auch ab 14 schon ab 14, eigentlich erst ab 16, aber wir hatten keine Teenie, deswegen bin ich mit 14 schon in die Jugend gekommen.
Ah, ja.
Das war übrigens auch so eine Sache, die mich sehr geprägt hat, weil ich immer mit Älteren war und dadurch würde ich sagen, in dieser Zeit schon ein bisschen schneller gereift bin als vielleicht ein anderer 14-Jähriger. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Rückhalt gegeben, diese Jugend, weil andere Klassenkameraden waren dann jeden Abend auf Party und ich war nie dabei. Also ich war sehr, sehr bewahrt in meiner Jugendzeit.
Gott sei Dank.
Ja, wirklich Gott sei Dank. Aber das war so mein Ort, wo ich war, ne? Die Jugend, und habe sie immer noch im Herzen. Die besteht gar nicht mehr so in der Art, wie es damals war. Und heute habe ich eine andere Jugend, wie gesagt, ich bin in einer anderen Gemeinde, aber damals war das eine extreme Hilfe, ein extremer Rückhalt für mich. Ne?
Voll, ich finde das voll ermutigend zu hören, also wie es ist, in der Gemeinde groß zu werden. Ne? Und dann auch mit den, wenn sich halt Fragen auftun, wie man damit umgehen kann, dass man irgendwie auch einen Ort hat, wo man eine Antwort finden kann.
Mhm.
Im Sinne von, keine Ahnung, wenn du weißt, es gibt eine Bibel,
ja,
und du gewisse Zweifel hast, dann hast du einen Ort, wo du kannst da hingehen und selber für dich irgendwie in einer gewissen Weise studieren und Antworten finden. Das ist halt voll anders. Also Esther und ich, wir sind halt gar nicht christlich groß geworden.
Ja.
Nee, wir kennen das überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir solche Fragen hatten, dann gab es niemanden, der uns eine Antwort geben kann.
Ja.
Nee, weder, also auch nicht als Vorwurf, aber so keiner in unserem Umfeld kannte das.
Ja,
alle kannten die Fragen.
Mhm.
Alle wussten, dass es, was es heißt, am Leben zu zweifeln, an gewissen Entscheidungen zu zweifeln.
Krass, ja.
An sich selbst zu zweifeln.
Und das zeigt ja, dass es umso wichtiger ist, dass wir Einfluss haben.
100%.
Mit dem, was ihr macht, mit dem, was ich mache.
Voll, mit der Musik, 100%.
Weil damit es zumindest Anlaufstellen gibt.
Ja.
Ne?
Weil genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt an einem gewissen Punkt, ne? Wo wir in, wo waren wir? Wo waren wir nochmal mit unserem Spanischkurs?
Also, Barcelona. Dich nicht
mehr in. Nein, Barcelona, stimmt. Und damals hast du, also kannst du ja gerne auch noch ein bisschen erzählen, ne, was du für Fragen hattest und wie du keine Antwort gefunden hast.
Ja, also ich bin auch nicht wirklich christlich aufgewachsen und war dann sehr in der Welt unterwegs und hatte dann, als ich ja so ungefähr so 12, 13 war, voll so die Passion für Geschichte gehabt und vor allem für neue Geschichte, also Holocaust und diese ganzen Sachen. Und umso loster ich wurde, umso mehr war ich fasziniert davon, dass Israel als Volk quasi so voll verfolgt wurde, dann ein Land bekommt und dann trotzdem sagt so, ey, wir wollen für dieses Land kämpfen, um dort unsere Religion auszuleben. So, ich bin nicht so hoffnungsvoll wieder. Und ich hatte dann angefangen bei verschiedenen Freunden quasi so, ja, was glaubt ihr denn eigentlich? So in Köln, so findest du ja viele Muslime, hatte ich gefragt. Und die waren alle so, ja, keine Ahnung, so hier hast du einen Koran. Aber so niemand konnte wirklich so die Fragen beantworten. Die Christen um mich herum eigentlich auch nicht. Und dann kam Christian auf dieser Barcelona-Fahrt quasi auf mich zu und war dann so, ich glaube, vielleicht gibt es Menschen, die dir diese Fragen, die du hast, ein bisschen beantworten können.
Ich war halt selber komplett unerfahren. Ich war noch so selber voll jung im Glauben.
Okay.
Aber ich kannte ihre Fragen. Also
so,
ich wusste es. Aber ich hätte niemals einfach so mit einer Bibelstelle antworten können oder voll die in so einen Kontext setzen können und so. Ne?
Mm.
Und dann meinte ich halt zu Esther, komm doch mit in die Gemeinde.
Ja.
Und dann gab es hier auf jeden Fall Leute, die sich dem angenommen haben.
Ja, und ich fand es voll cool, weil die haben, also ich war das erste Mal hier und die haben mir erstmal eine Bibel in die Hand gegeben und meinte, lies das und wenn du Fragen hast, komm vorbei und wir reden darüber. Und einfach diese Offenheit, so in den Diskurs zu gehen und Dinge wirklich zu prüfen, zu hinterfragen und Zweifel nicht irgendwie so unterdrücken zu müssen, sondern zu sagen, so wie sieht man das oder wie kann man das verstehen und wie verhält sich das? Und doch, ich fand das voll hilfreich.
Kennst du das, wenn du sagst, du bist in einer Familie groß geworden, also in einer christlichen Familie groß geworden oder mit dem christlichen Glauben, hast du dir manchmal gewünscht, dass das nicht so wäre? Gab es mal Zeiten, wo du dachtest, ey, wäre voll cool, wenn es ganz anders gekommen wäre?
Ja, ich hatte sehr oft diese Gedanken, weil ich kann von dem Extrembeispiel berichten. Mein guter Freund und Bruder Nils, der ein absolut ausschweifendes Leben gelebt hat, der in Kolumbien Drogendealer war und dann in den Knast gekommen ist.
Hey,
und
so sich dort eine kranke Story, Alter.
Ja, guck mal, wenn du sowas hörst, dann denkst du schon, oh, irgendwie ist mein Zeugnis so minderwertig. Also du denkst das im ersten Moment, ne? Aber zwei Sachen. Erstens, ich wurde von diesem ganzen Leben, von diesem ganzen Mist bewahrt. Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich jetzt ganz viele Dinge, die ihn zum Beispiel plagen, die kenne ich gar nicht.
Mhm.
Weil er mit den Konsequenzen trotzdem leben muss. Ne?
Mhm.
Das ist eben auf dieser Erde so. Zweitens, Und ich glaube, das ist durch eine Podcast-Folge von John Piper mir bewusst geworden, dass jede Bekehrung, jede Wiedergeburt bedeutet, ein Toter wird lebendig. Und das ist immer ein Wunder. Ja. Ob es im Alter von 6 Jahren ist oder ob es mit 60 nach dem heftigsten Leben ist, es ist immer ein Wunder. Und ich merke, dass das Zeugnis von Nils ganz andere Menschen erreicht als mein Zeugnis. Er erreicht die Leute hauptsächlich, die auch ja, von der Straße kommen, die so ein Leben leben oder gelebt haben. Und ich kriege ganz oft Nachrichten von Christen, die sagen, ey, ich bin auch christlich aufgewachsen und ich hatte auch diese und diese Zweifel, weil ich thematisiere das ja auch teilweise in meiner Musik. Und da merke ich, okay, Gott gebraucht jedes Zeugnis individuell. Und da ist mir das Licht aufgegangen, okay, ich finde es nicht schade, dass ich das nicht durchgegangen bin, sondern es ist genau so gut, wie es ist, die Geschichte, die mit Gott mit mir geschrieben hat. Und vor allem, was ich noch dazu sagen möchte, ich war ja trotzdem ein Sünder. Und auch in meinem Leben als Christ, ich meine, ich habe mich mit 10 bekehrt, hatte ich trotzdem mit Sünde zu kämpfen und mit meiner absoluten Verdorbenheit. Und die hat sich vielleicht bei dem einen oder anderen mehr geäußert durch diese äußerlichen Sachen. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht dasselbe Potenzial in mir trage. Ne?
Voll.
Genau, und das war sehr hilfreich für mich zu erkennen.
Boah, ich weiß voll, dass ich das voll lange manchmal im Kopf so diesen Zweifel mit mir getragen habe. Oder was heißt Zweifel, aber so diese Frage, warum quasi, also wie schön wäre es, wenn ich doch christlich groß geworden wäre. Quasi genau auf der anderen Seite manchmal. So, dass wenn wir mit Leuten im Gespräch sind oder so, das schon kommt so von wegen, ja, guck mal, quasi, jetzt, ich sag das jetzt übertrieben, aber so voll cool, was ihr ausprobieren konntet. Jetzt wisst ihr quasi, was ihr in Gott habt.
Ja.
Und manchmal denke ich das tatsächlich. Aber auf der anderen Seite dann manchmal denke ich mir, hä, man, ist so viel Müll passiert, was einfach nicht gut war. Und wie gut wäre es dann, diesen Rahmen irgendwie gehabt zu haben, wo Leute einen in einer gewissen Weise auch ermahnen oder ähnliches oder auf einen zukommen, so dass man sich einander annehmen kann. So, das hat man alles irgendwie gar nicht gehabt.
Ja.
Und ist aber interessant, spannend. Ja, Mann. Und dann, wie bist du zum BSB gekommen? Oder ist das ein Sprung? Oder was kam vor dem
BSB?
Nee,
das geht. Ja. Ich habe mich für den Glauben interessiert, immer mehr. Also, es gibt Christen, die sind Christen, es gibt Christen, die befassen sich auch mehr mit Theologie, hat alles seine Berechtigung, aber ich habe mich schon mehr dafür interessiert, für die Bibel und habe mich schon früh auf theologische Diskussionen eingelassen und so über Calvinismus und alles Mögliche, sehr viel auseinandergesetzt. Und andererseits wusste ich nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Also überhaupt nicht, ich hatte gar keinen Plan. Ne? und meine Schwester war auf einer Bibelschule, die war in Brake. Und ich kannte, einige meiner Freunde waren auf der Bibelschule, also auch in Bonn. Und da dachte ich, es wäre doch eine gute Möglichkeit, es wäre doch eine gute Sache für mein persönliches Glaubensleben, einfach 1 Jahr oder 3 Jahre zu investieren, als Grundlage für den Rest meines Lebens. Und wie gesagt, ich wusste sowieso nicht, was ich machen sollte. Und so bin ich zum BSB gekommen. Es war noch so die engere Auswahl, gehe ich nach Brake, gehe ich nach Bonn und dann ist die Wahl doch auf Bonn gefallen und ich bin ja immer noch da am Studieren, seit 4,5 Jahren und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Also es gab Zeiten, da wollte ich abbrechen und ich hatte keinen Bock mehr und man kennt das ja so, ne? Aber ich bin im Nachhinein und mit dem Blick, den ich jetzt habe auf das Leben und wie sich alles entwickelt hat, kann ich nur staunen, wie Gott das geführt hat, dass ich auch da gelandet bin.
Ja.
Weil ich glaube, ganz viele Dinge erkennt man erst im Nachhinein. Das ist ja ganz oft so, ich in der Situation war ich vielleicht so, ja, ich gehe da hin, aber ich weiß gar nicht, ob das Richtige ist. Will Gott das überhaupt von mir? Was denken Menschen von mir? Und all solche Fragen und so voll diese Unsicherheit. Und im Nachhinein sieht man, boah, Gott hat das richtig krass geführt.
Bevor wir weiter drauf angehen, Leute, wir möchten auf jeden Fall sehr, sehr gerne Werbung für die Bibelschule in Bonn machen, also für das Bibelseminar Bonn.
Ja.
Wir hatten auch schon mal eine Folge mit Heinrich Derksen, einer unserer Pastoren. Er ist der Rektor der Schule. Ich weiß nicht, wenn du selber irgendwie an einem Punkt bist, wo du sagst, du möchtest sehr gerne irgendwie mal tiefer in die Bibel einsteigen, stellst dir gewisse Fragen oder möchtest vielleicht sogar genauso wie Eddie damals einfach die Entscheidung treffen, ein paar Jahre zu investieren in das Bibelstudium, dann guck dir das sehr gerne an. Wir werden das verlinken in der Beschreibung, die Website vom Bibelseminar Bonn. Und da kannst du dir mal anschauen, ob es etwas gibt, was gerade passt für dich. Genau.
Ja, kann ich sehr empfehlen.
Voll. Was hatte das für einen Einfluss, so, was hatte das für einen Einfluss auf dich, zu, an die Bibelschule zu gehen? Wie bist du hingegangen? Mhm. Und was hat sich, was würdest du sagen, gab's so, was hat sich so verändert über die Zeit, über das Bibelstudium?
Ich bin hingegangen mit viel Wissen, aber auch mit sehr viel ungeordnetem Wissen und mit sehr viel Vorurteilen gegenüber anderen Christen, gegenüber anderen Konfessionen und so weiter. Und am BSB, weil ich dort auch Menschen getroffen habe, die andere Überzeugungen hatten als ich. Die Grundlage war dieselbe, aber die, ja, die Ansichten zu bestimmten Fragen waren anders. Hat sich mein theologischer Horizont sehr erweitert. In einigen Dingen wurde ich sehr gefestigt, in anderen Dingen wurde ich sehr herausgefordert. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ich weiß gefühlt weniger als vorher, weil, also natürlich weiß ich mehr, aber das hat wieder neue Fragen aufgeworfen und mich wieder zum Nachdenken angeregt. Aber ich glaube, das Hauptsächliche, was ich als Gewinn rausziehe, ist, mein Wissen hat sich erweitert und geordnet. Und ich kann viele Dinge jetzt anders einordnen als damals, also viel, viel besser. Und das sehe ich auch im Nachhinein, wie viele Dinge ich eigentlich in den ganzen Fächern gelernt habe, auch wenn ich teilweise nicht der beste Schüler war in dem Sinne, ich habe manchmal echt nicht aufgepasst, so wenn da so ein Fach war wie Umwelt des Alten Testaments und da wird,
das klingt voll interessant.
Da wird dir, ja, ist eigentlich interessant, aber da hörst du 6 Stunden lang über irgendwelche Tonkrüge aus Israel und Umgebung, dann kannst du auch schon mal einschlafen,
ja,
weißt
Mann.
Du? Aber abgesehen davon habe ich so unfassbar viel gelernt und Menschen kennengelernt, Vorbilder gefunden in den Dozenten. Ich habe bestimmt 500 Aspekte vergessen von dem, was mir das alles gegeben hat. Aber es hat auch, ja, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, es hat meinen Blick auf Gott, wie er ist, einfach so gefestigt und so, ja, mir eine neue Perspektive gegeben. Ich habe mich selbst besser verstanden. Wie kann ich Sünde einordnen? Was bedeutet es, dass ich gerecht vor Gott bin, gerecht gesprochen durch das, was Jesus getan hat? Wie lebe ich überhaupt als Christ? Was ist Heiligung? Also diese ganz simplen Dinge, wo ich denke, okay, eigentlich, wenn ein Christ die Möglichkeit hat, sollte er in irgendeiner Form eine Bibelschule machen und sich belehren lassen. Weil das, was ich jetzt gelernt habe, das wird mein ganzes Leben begleiten.
Na, es wird nachhallen. So, es wird sich voll... Ja, genau, begleiten. Boah, voll oft denke ich mir, boah, ich hätte auch Bock. Ich habe das nie gemacht. Ne? Aber ich sage auch erst einmal so, boah, wenn ich fertig bin mit meinem Master in Israel, boah, dann vielleicht.
Aber das sagt er auch über Jura und Medizin und all
so
diese großen...
Ne?
Unnormal. Ja, voll.
Nicht nur, ich würde eher sagen, er ist einfach sehr motiviert zu studieren und er liebt es zu studieren. Heftig. Dieses ganze, das System ist voll seins.
100%. So, auch so,
wissenschaftliche Arbeiten.
So wissenschaftliche Arbeiten, ne?
Bruder, ich.
Excel-Tabellen.
Nice. Ich sag dir ehrlich, das war so schlimm die letzten Jahre. Du weißt nicht, wie viele Hausarbeiten ich innerhalb von einem Tag geschrieben habe oder zwei, für die man eigentlich 2 Wochen einplanen sollte.
Oh Mann, ey.
Mittlerweile habe ich so ein bisschen mehr den Dreh raus und das sage ich jetzt, wo ich schon im Master bin.
Ja, ja.
Aber ich bewundere dich, dass du das magst.
Ey, aber das Ding ist, wir wurden auch, vor allem in meinem Bachelor damals, wurden wir richtig gedrillt, was Hausarbeiten anging. Krass. Am Anfang war das sehr schwierig für mich.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwann kam so der Punkt, das hat auf einmal Spaß gemacht. So, du hast richtig was gelernt.
Mhm.
Am Anfang war das richtig nur Qual, Hauptsache abgeben und dann fertig.
Ja.
Aber beim BSB müsst ihr dann nicht im Masterprogramm auch ein Jahr irgendwie in den USA sein oder sowas?
Nein.
Echt? Wo hast du das gehört?
Wo hast du sowas gehört?
Nee, es gibt nur das Masterprogramm,
das ist anerkannt von Southwestern Theological Seminary in Texas.
Ja.
Und man kann da ein Auslandssemester verbringen. Das hat auch ein Kollege von mir zum Beispiel gemacht. Aber das ist kein Muss.
Okay. Ja, also so abwegig ist das ja nicht. Man bekommt das ja schon mit, dass Menschen das machen.
Ja.
Okay.
Da hast du schon recht.
Ja.
Ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Vielleicht kann ich einen Punkt erwähnen. Weil darüber haben wir jetzt noch ein bisschen weniger gesprochen, aber wir haben ja gesagt, wir kommen noch darauf. Und zwar, weil du gesagt hattest, dass du viel lernst in wissenschaftlichen Arbeiten. Und ich sage ja, bei mir ist es eher so ein Runterrattern irgendwie. Es gab eine Arbeit, die hat mich extrem geprägt. Und das war die Arbeit, meine Abschlussarbeit vom dreijährigen Programm. Mäßig Bachelorarbeit, aber es ist kein richtiger Bachelor, aber es war schon
ein Bachelor.
Ja, trotzdem so eine intensive Arbeit, also über 30 Seiten.
Ja.
wo ich mich mit dem Thema der Heilsgewissheit befasst habe. Hm. Und
hast du das ausgesucht?
Ja,
okay.
Bewusst, weil ich damit zu kämpfen hatte. Hm. Und das war das, was ich meinte. Also ich hatte extreme Zweifel jahrelang. Ich kann das zeitlich nicht ganz einordnen, aber gefühlt war es irgendwie schon immer so.
Mhm.
Aber vor allem, ich glaube, so im Alter von 15, 16 bis 20 hatte ich immer wieder Phasen, wo ich extrem an meinem Heil gezweifelt habe, ob ich wirklich errettet bin. Mhm. Nicht im Sinne von, okay, ich habe mich bekehrt und ich habe das Heil verloren. Das glaube ich nicht.
Mhm.
Dazu habe ich eine bestimmte Überzeugung.
Mhm.
Aber im Sinne von, war ich jemals wirklich wiedergeboren?
Ja. Mhm.
Und je mehr man sich mit dieser Theologie befasst, was das alles beinhaltet, desto mehr sind diese Zweifel aufgekommen.
Mhm.
Und es war wirklich eine extrem harte Zeit. Also teilweise, ich weiß nicht, ob ich es medizinisch so bezeichnen würde, aber ich war schon ein bisschen depressiv.
Mhm.
Ja. Ich will niemandem, der wirklich Depressionen hat, damit irgendwie, ja, weiß ich nicht, das irgendwie runterreden oder... Ich kann das gerade nicht richtig einordnen, weil ich weiß nicht, ob ich wirklich depressiv so war oder ob es so eine Grundmelancholie einfach war.
Ja.
Aber ich habe sehr viel gezweifelt an meinem Heil.
Mhm.
Vor allem, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich so ein rationaler Typ bin und ich dachte, okay, ich habe mich, ich weiß vom Kopf so viel und ich glaube das auch alles mit dem Kopf, aber ist das wirklich in meinem Herzen? Lebt Jesus in mir?
Mhm.
Diese Fragen haben mich so geplagt. Und mit dieser Arbeit hat sich vieles für mich so aufgeschlossen, wo ich sage, ey, ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit nicht zwei Tage vorher angefangen habe, sondern einen Monat oder so habe ich da investiert.
Klingt schon viel im Gegensatz zu einem Tag.
Ja, auf jeden Fall. Und das war so gut, weil ich habe verschiedene Lektüren gelesen und mir so mein Bild gemacht und die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mich extrem gefestigt und heute habe ich das immer seltener, eigentlich fast gar nicht mehr.
Hm. Hey, voll stark.
Hm.
Aber guck mal, wenn du sagst, du kannst das zeitlich zwar nicht ganz einordnen, quasi wie lang das vielleicht war, erinnerst du dich noch daran, als das aufgetreten ist? Oder war das wirklich so von Anfang an irgendwie dabei?
Ich kann das, wie gesagt, ich weiß es nicht, das hat sich so entwickelt irgendwie. Weil du als Christ, du weißt viele Dinge, wie das Leben als Christ aussieht. Du liest von den Früchten des Geistes und so. Aber du kämpfst auch mit Sünde und du denkst, okay, ich sündige immer wieder und ich falle immer wieder in dieselbe Sünde, in dieselben Gewohnheiten.
Mhm.
Stimmt etwas mit mir nicht?
Mhm.
So. Heute würde ich das theologisch anders einordnen, weil das Ganze ist ja natürlich auch ein Prozess, der bei mir halt mit ungefähr, ja, doch mit 10 Jahren angefangen hat.
Mhm.
Und es ist eben auch oft ein Prozess und schon wieder, sage ich, im Rückblick sehe ich, wie krass Gott mich verändert hat und sehe, okay, er hat so viel an mir gearbeitet. Vielleicht eine Sache oder zwei Sachen, die mir sehr wichtig geworden sind, vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer.
Mhm.
Was mir geholfen hat, zu verstehen, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, war die Auseinandersetzung damit, woran ich eigentlich glaube.
Mhm.
Weil ich habe gelesen und der Autor, ich weiß gerade nicht mehr, welches Buch das genau war, aber der Autor hat ganz klar dargestellt, dass der Glaube an Christus als den Erlöser rettend ist. Ne?
Mhm.
Also derjenige ist der gerettet, der sein volles Vertrauen auf diesen Erlöser setzt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe öfter an meinen Glauben geglaubt als an Jesus.
Mhm.
Und dieses ständige Kreisen um mich selbst, das war sehr toxisch.
Mhm.
Weil wenn du nur über dich selber nachdenkst, du kannst nicht anders als zu denken, du bist verdammt.
Aber du wirst verrückt.
Ja, das ist ja auch so jetzt so in unserer Welt, in unserer Generation ist es so dieses, ja, guck mal auf dich selbst, aus dir heraus, so, du bist gut, wie du bist.
Ja.
Und ich finde, das ist
und ich habe da so viel Sünde gesehen.
Mhm. Weil, ja.
Weißt du? Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das ist dieses von sich selbst wegblicken auf Christus am Kreuz, das gibt Sicherheit. Und
voll.
das ist das Heil, weißt du?
Ich weiß auch noch, so, es gab so ein paar Seelsorgeprozesse, durch die ich gegangen bin, wo ich immer wieder genau an diesen Punkt gekommen bin, wo mir jemand sagen musste, guck mal, guck nicht nur auf dich.
Ja.
So, entscheid dich jetzt mal dafür,
ja,
du weißt genau, was du getan hast oder du weißt genau, was in deinem Herzen ist, aber entscheid dich bewusst, aufs Kreuz zu gucken, weil dort findest du die Hoffnung, nicht in dir.
Ja.
Und dieses mit sich selber auseinander, weil ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch. Mhm. Ich kann unnormal verkopft sein.
Mhm.
Und ich glaube, damit kann ich mich richtig gut identifizieren.
Ja. Was auch noch so ein Punkt war, es zählt nicht, wie stark dieser Glaube ist oder wie schwach, sondern es zählt das Objekt des Glaubens.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel anschaust in der Bibel, und das waren auch so Sachen, die ich erst in dieser Arbeit so richtig parallel zueinander gesehen habe, da ist ein Mann, ich weiß nicht genau, welche Situation es ist, ob sein Sohn von einem Dämon besessen ist oder irgendwas ist mit seinem Sohn. Und er sagt, Herr, in Markus 9, Vers 23, glaube ich, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mhm. Er gibt vor Jesus sogar zu, kann nicht komplett glauben, aber Jesus heilt seinen Sohn trotzdem.
Mhm.
Oder seinen Knecht, ich will nichts Falsches sagen. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte so.
Mhm.
Und das andere ist ein Stephanus in Apostelgeschichte, der sich steinigen lässt und der sagt, ich sehe die Pforten des Himmels geöffnet.
Mhm.
Mit so einer Standfestigkeit, mit so einem Glauben, wo du denkst, boah, das ist krass. Oder auch ein Paulus.
Mhm.
Ne? Und beide Arten von Glauben, ob es ein schwacher oder ein starker Glaube sind, aber die werfen sich beide auf denselben Erlöser.
Mhm.
Und das hat mir so krass geholfen, weil ich dachte, ey, ich habe eigentlich diesen Glauben an diesen Herrn. Und selbst wenn er so schwach ist, das zählt gar nicht, wie stark der ist. Es zählt der Herr, der rettet. Ja.
Ey, ganz ehrlich, ich finde das gerade unnormal ermutigend.
Ja.
Ehrlich,
danke, dass du das so teilst.
Wirklich.
Sehr gerne.
Weil gerade wenn ich so an mich denke, ich weiß, wie oft ich genau daran voll, nee, ich würde nicht sagen kaputt gegangen bin, aber schon immer wieder stellt man sich so die Frage, glaubt man genug?
Ja.
So ist man überzeugt genug?
Mhm.
Und was macht das mit einem Leben? Warum ist das vielleicht nur so wenig?
Mhm.
Das Vertrauen oder ähnliches.
Mhm.
Und unnormal, vor allem mit der Geschichte, mit diesem Hilf meinem Unglauben. Ja, Mann, danke dir fürs Teilen, Alter.
Ja, das hat mir selber so krass geholfen.
Mhm.
Und das ist einerseits das, dieses vollkommene Vertrauen auf Christus und andererseits auch die Beschäftigung damit, was sagt denn die Schrift darüber, wer tatsächlich errettet ist. Und da sehen wir zum Beispiel Jakobus, der sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Mhm. Das war die Sache, mit der ich mehr zu kämpfen hatte, weil da schaust du wieder auf dich und auf deine Werke, sage ich mal.
Ja.
Aber trotzdem kann es helfen, im Rückblick zu sehen, okay, Gott hat mich krass verändert.
Mhm.
Er hat mich von dieser und dieser Sünde befreit. Ich habe vielleicht immer noch meine Sünden, natürlich, wir sündigen jeden Tag, ich glaube, mehr als wir denken.
Mhm.
Aber der Prozess der Heiligung, den rückblickend zu betrachten, ich glaube, das kann einem auch Sicherheit geben. Okay, ja. Gott ist an mir am Werk und er sagt in Philipper 1, Vers 6, das Werk, was er angefangen hat, wird er auch vollenden.
100%. Doch, ich würde, also genau, das würde ich 100% auch unterschreiben, gerade so, wenn ich echt in den letzten Jahren denke, ganz aktiv zu sehen, dass Gott etwas tut.
Mhm.
Darin findet man richtig viel halt, so zu wissen, dass man eben nicht genauso ist wie ganz am Anfang.
Ja.
Man verändert sich und Gott hat seine Hand so im Spiel. Unnormal. Weißt du, wo das steht?
Sohn. Markus 9.
Ah, Markus 9. Ah, okay. Ach, so weiß ich. Naja. Danke für den Hinweis, Bebo.
In dieser Zeit, von der du gerade erzählt hattest, hattest du da auch irgendwie einen Mentor oder auch irgendjemand, mit dem du da so drüber gesprochen hast? Oder war das echt, so wie du auch schon vorher gesagt hast, dass du eher so der so Mensch bist, der das alleine so alles durchkämpft und durchdenkt und so?
Also, ich will nichts Falsches sagen, weil ich erinnere mich nicht so gut, mit wem ich alles darüber gesprochen habe. Wie gesagt, viele Dinge in meiner Erinnerung sind so verschwommen. Selbst als ich schon älter war, ist es ganz komisch bei mir irgendwie. Ich bin mir sicher, ich habe zum Beispiel mit meinem besten Freund darüber gesprochen. Später auf jeden Fall mit meiner Schwiegermutter.
Mhm.
Da hatte ich auch mit einer anderen Sache zu kämpfen. Und sie hat mit mir Seelsorge gemacht. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Da war sie
voll cool.
Da war ich noch gar nicht mit meiner Frau verheiratet, aber wir hatten eine gute ich hatte eine gute Beziehung zu meiner jetzt Schwiegermutter. So, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber sie hat Coram Deo studiert.
Mhm.
Sie ist auch Mentorin.
Sehr cool.
Und sie hat mir enorm geholfen in dieser Zeit, wo es dann vermehrt noch um eine andere Sache ging, aber wir haben da auch über diese Themen gesprochen.
Mhm. Ja. Voll cool. Danke.
Ja, wie bist du zur Musik gekommen im Nachhinein? Also, oder was heißt im Nachhinein? Das ist ja alles schon, ist ja jetzt nicht so, dass das alles so 10, 20 Jahre her ist.
Nee,
ne?
Aber so lange lebe ich ja fast nicht
mehr. Ja, voll. So, was war so die Verbindung?
Ähm,
ja, genau.
Ja, also ich habe, ist immer mit diesem Alter, ist ja auch egal.
Aber mir fällt dann gerade ein, du bist ja dann 2002 geboren, oder?
2001.
Alter, schon süß.
Das hat ja auch noch niemand gesagt.
Ach, neun, ja, das sind 3 Jahre.
Ja,
ja, aber es ist so die 19 vor.
Ja,
ja.
Wir, weißt ja. Du, wir können sagen, wir sind 1900.
Ja.
Wir haben das alles miterlebt.
Ja.
Das alles.
I'm a 90s Kid.
Ja, ich bin 2001er. So ist das.
Heftig. Okay, Trip.
Voll. Okay, ja, zur Musik.
Alles gut. Also ich erinnere mich, dass...
Vielleicht erstmal allgemein, ja. So deine Verbindung zur Musik, bevor du auf den Gedanken gekommen bist, ey, das irgendwie christlich in der Form auch zu machen und so.
Ich mochte Musik immer. Ich erinnere mich an so einen MP3-Player, den ich hatte.
Mhm.
Ja, ich hatte auch noch einen MP3-Player.
Krass, so, das ist echt nicht mehr so.
Wo so Songs drauf waren, alle möglichen Genres.
Mhm.
Das ist eigentlich ein guter Einstieg. Gut, dass du fragst, sonst hätte ich anders angefangen.
Mhm.
Und auf diesem MP3-Player, ich war schon 10 oder 11, ich weiß es nicht.
Mhm.
Wieder ein markantes Alter.
Ja, das ist wirklich, das war der Startpunkt für vieles anscheinend.
Ja.
Das wird mir auch jetzt bewusst. da waren viele Songs drauf und 2 Lieder, glaube ich, von Culture Candela.
Naja.
Ne, also dieses Monster und eiskalt.
Ja, ja, ja.
Auf.
Ja, ja. Und ich weiß nicht, ja doch, ich weiß
nicht. Wir sind in der Welt groß geworden, ich darf das die Texte wissen. Ja.
Ich habe das auch, ich war so ein kleiner Junge, aber habe das mitgerappt wie sonst was. Und das war eben das Ding. Ich habe diese Texte irgendwie krasser in meinen Kopf reinbekommen und bin dazu mehr abgegangen als zu anderen Songs.
Hm.
So normalen, was heißt normalen, so zu Pop oder so, ne?
Ja.
Und im Nachhinein habe ich gewusst, okay, das ist, weil das Rap war, das war jetzt kein klassischer Rap, aber die Rhythmik und alles, ja genau. Und so habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich schon immer irgendwie so eine Verbindung damit hatte, auf jeden Fall. Mehr wurde das im Alter von 14, glaube ich, da bin ich auf Kollega gestoßen und wie gesagt, ich war Christ so, ne? Ich wusste, dass das nicht gut war. Inhaltlich und alles. Aber mich hat diese Lyrik, mich haben diese Wortspiele, diese Reimsetzungen, das hat mich alles so krass eingenommen und fasziniert.
Mm.
Ich habe das so auseinandergenommen, so analysiert und ich dachte mir, boah, das ist das Heftigste, was ich je gehört habe.
Mm.
Ne? Teilweise Songs, die ich von ihm 5 Jahre nicht gehört habe, kann ich jetzt immer noch auswendig, weil es so krass in meinem Kopf ist.
Eingebrannt.
Ja, und wie gesagt, damit kamen dann halt noch ein paar andere Rapper, aber hauptsächlich eigentlich er, weil er war für mich immer der krasseste so.
Mhm. So habt ihr die gleiche Frisur?
Ja, super. Eine ja,
sehr gut. Das Wort zum Sonntag.
Ja, auf jeden Fall habe ich gewusst, dass das nicht gut für mich ist, aber ich habe mir immer gesagt, ach, das macht nichts mit mir, ich kann das ruhig hören. Meine Eltern wussten das auch gar nicht. Ich glaube, fast niemand oder ich... Wenige Menschen.
Wir sagen das auch nicht weiter, es bleibt
nicht. Nee, kein Problem. hab das wirklich sehr viel gehört und sehr exzessiv. Also nicht so nebenbei irgendwie, wie manche Menschen Musik hören, sondern das ist Musik zum Zuhören.
Mhm.
Das ist Musik, wo du dich hinsetzt und du hörst zu auf die Texte.
Boah, ich bin genauso.
Ja.
Deshalb kann ich Musik nie so nebenher laufen lassen oder so. Mhm. So, ich muss zuhören.
Ja.
Und wenn ich nicht zuhören kann, dann macht die aus.
Ja, ja, ja.
So, dann lass uns reden oder hören. Aber nicht beides.
Ja, ja. Ich habe immer zugehört, so, weißt du? Irgendwann, also nach Jahren, habe ich auch gemerkt, dass mich das negativ beeinflusst hat. Das, was mit mir gemacht hat, da habe ich auch aufgehört, das so exzessiv zu hören.
Mhm.
Dann habe ich vielleicht mal, also es ist bis heute so, dass ich Deutschrap höre, wenn was rauskommt. Ich höre mir die Sachen an, ich beschäftige mich damit.
Mhm.
Ich meine, ich bin in der Branche, ich muss mich schon auskennen mit dem und ich feiere auch viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht ganz so dreckig sind, ne? Sondern es gibt auch immer noch, ich sage in Anführungsstrichen, gute Inhalte.
Ja.
Einfach nachdenkliche Songs oder so, die ich auch noch gerne höre.
Mhm.
Aber es ist nicht mehr so wie damals. Also da hat sich auf jeden Fall was geändert und ich habe auch ordentlich Buße dafür getan, weil ich gemerkt habe, okay, das war in dem Ausmaß nicht richtig.
Mhm.
Auf jeden Fall habe ich das gehört und mich gefragt, gibt es christlichen Deutschrap?
Mhm.
Ich habe vorher schon Lecrae und so gehört, also amerikanische christliche Rapper habe ich auch sehr viel gehört, Lecrae. Aber ich war halt mehr so der Deutschrap-Fan, so von dieser, von der deutschen Poesie, sage ich mal. Habe mich gefragt, warum gibt es denn fast nichts auf Deutsch? Es gab so ein paar christliche Rapper, aber ich habe nichts davon gefeiert. Die waren entweder cringe oder konnten nicht mal rappen oder ich weiß es nicht, aber es gab nichts, was ansatzweise da irgendwie rankam. Ne?
Und dann ich fühle dich.
Ja.
Doch, man kannte so ein paar.
Ja.
Oder man, es gab so ein paar Songs. Ja, war schon. Also war cool vielleicht so für den Anfang.
Ja, aber für mich war das nichts.
Ja, ich habe
diese, ich habe diese Souveränität vermisst, diese dieses auch mit Worten spielen, diese krassen Reimtechniken und so und dachte, ey, wenn es das nicht gibt, warum mache ich das nicht? Mäßig, ne? Und so habe ich angefangen, ich weiß noch, wie ich mit 15 im oder 16 im Deutschunterricht saß und ich habe nicht zugehört, ich habe meinen Song geschrieben. So. Das war mein erster Song, Unashamed. Der ist erst rausgekommen, als ich dann 18 war. Aber den habe ich damals schon so angefangen zu schreiben und habe dann sehr, ich habe allgemein sehr viele Texte geschrieben. Vieles auch, was nie rausgekommen ist. Musste das natürlich auch mehr erstmal entwickeln. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, okay, wenn du anfängst zu schreiben, du kannst nicht sofort das Erste, was du schreibst, rausbringen. Weil da, ganz oft ist das auch technisch und so ist das noch Müll, weißt du? Aber viele heutzutage, die wollen dann den schnellen Fame oder wollen schnell irgendwie ihre Klicks machen und bringen das sofort raus und die wundern sich, warum das nicht geklickt wird. Du hast es noch nicht gelernt. So, du, das ist ein Handwerk. Und ich fand es auch, ja, ein Respekt gegenüber der Kultur, auch wenn es vieles in der Hip-Hop-Kultur gibt, was nicht zu respektieren ist, aber gegenüber dieser Art von Musik einfach, dass ich mir Mühe gebe. So, ne? Und auch, dass ich das Beste für den Herrn gebe. Und für mich war klar, wenn ich Rap mache, dann christlichen Rap, weil das war mein Glaubensinhalt, das war, was mich komplett beschäftigt hat.
Ja.
Und deswegen habe ich angefangen, christliche Texte zu schreiben.
Hast du dich jemals gefragt, ob das zu einem Christen passt?
Ja.
Musik?
Ja.
Nicht Musik, Rap?
Ja, auf jeden Fall.
Auch so früh oder erst im Nachhinein?
Bestimmt schon so früh, aber ganz...
Sag so ungefähr ab 10 Jahre angefangen,
darüber nachzudenken. Da, wo ich auch selber angefangen habe zu schreiben, klar hat man sich diese Gedanken gemacht. Vor allem, wenn 90% von Deutschrap halt inhaltlich Müll ist, fragst du dich halt schon, okay, kann das überhaupt gut sein?
Funktionieren und
genau.
So.
Ich erzähle aber eine Situation, die für mich so plakativ dafür steht, für meine Beschäftigung mit dem Thema, ob das zu mir gehören kann, ob das überhaupt richtig ist. Und zwar war ich an der Bibelschule, ich habe in einer WG gewohnt und ich erinnere mich, dass ich Zweifel daran hatte, was ich mache, weil das waren schon so, da sind schon, glaube ich, so ein, zwei Songs rausgekommen und ich dachte, vielleicht ist das gar nicht richtig, vielleicht will Gott das nicht von mir, vielleicht will er, dass ich Prediger werde oder Pastor, was weiß ich. Oder
kamen die Zweifel auch so von, weil das außen so auf dich so gesagt wurde?
Hauptsächlich von mir selber. Also ich, das ist nochmal eine andere Sache, aber ich hatte wenig Auseinandersetzung mit Leuten, die gesagt haben, das ist falsch. Das muss man dazu sagen. Also ich wurde wenig damit konfrontiert mit Leuten, die gesagt haben, das gehört sich als Christ nicht oder so.
Mach dich gespannt auf unsere Kommentarspalte. Nein,
ja,
nein. Wir werden dich verteidigen.
Genau, aber zumindest in meiner Gemeinde habe ich es auch so eher geheim gehalten. Nicht, weil ich Angst hatte, was die Leute sagen, sondern weil mir das so unangenehm war. Ich wollte nicht, dass irgendjemand weiß, was ich für Musik... Damals habe ich auch noch gar nichts veröffentlicht, sondern nur geschrieben. Und da gab es bestimmt Potenzial für den einen oder anderen, der gedacht hätte, das ist nicht gut, aber so weit ist es gar nicht gekommen.
Ja, verstehe.
Und später war das immer so, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe,
alles gut.
Da eigentlich hinterstehen sogar. Wenn ich jetzt an meinen Pastor aus meiner jetzigen Gemeinde denke, er sagte zu mir sogar, dass es eine Art ist, wie ich predige zu den Menschen, ne? Und dass Gott das voll gebraucht. Und 100%. Das hat mir so krass die Last genommen, wo ich dachte, boah, wenn mein Pastor hinter mir steht, wenn meine Gemeinde im Gesamten, selbst wenn da ein oder zwei sind, die andere Meinung sind, aber wenn die im Gesamten hinter mir steht, das nimmt mir voll die Last weg. Ne? Auf jeden Fall
Die Situation am Base.
Die Story, die ich erzählen wollte, genau. Ich habe mich gefragt, ist das gut, was ich mache? Diese Texte und auch das in der Öffentlichkeit stehen und diese Musikvideos, alles, ne? Alles, was halt dazugehört zu einem Rapper.
Ja.
Und ich habe gekniet am Bett in meiner WG und ich habe Gott gesagt, Herr, wenn das nicht dein Wille ist, dann nimm mir das einfach weg. Ich will das nicht machen. Und das war komplett ehrlich. Ich meinte das komplett ernst. Ne? Ich dachte, wenn es nicht Gottes Willen entspricht, Gottes Wille steht über meinen persönlichen Empfindungen, gegenüber dem, was ich gerne machen würde, dann soll er mir das wegnehmen, dann soll er mir das zeigen, dann soll er mich dahin führen, dass ich das nicht mehr mache. Und ich habe gebetet und Amen gesagt und ich kriege eine Nachricht auf mein Handy auf Instagram, wo mir jemand schreibt, ey, danke für den und den Song. Dadurch habe ich wieder angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich dachte so, boah, krass, sofort eine Antwort bekommen. Ne? Ich würde das nicht sagen im Sinne von der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Aber es gibt auch keine, für mich auch keine richtig stichhaltigen Argumente dagegen. Ne? Also jeder, mit dem man schon geredet hat, der vielleicht anderer Meinung war, da hast du nachgefragt oder mal nachgehakt. Und da kamen einfach keine biblischen Argumente. Das war dann oft oberflächlich. Also man sagt dann, Rap ist vom Teufel oder Rap ist Sünde oder das kann nicht zu einem Christen gehören. Aber wenn du nachhakst, dann gibt es kein biblisches Fundament dafür. Ne? Und ich sehe, dass diese Art zu denken, dieses oberflächliche Denken, das ist auch gar nicht der Bibel entspricht. So Jesus hat immer gefragt, was im Herzen ist. Was ist die tiefere Motivation dahinter? Und ich sage ganz ehrlich, das sind die viel größeren Kämpfe, die ich als Musiker, die andere Musiker haben. Ne? Zu fragen, wofür mache ich das eigentlich? Liebe ich es, da im Rampenlicht zu stehen oder dass Leute auf mich zukommen und meine Songs feiern oder sonst was? Das sind die viel größeren Kämpfe, die man hat, aber nicht plakativ. Es ist falsch. Weißt du?
Wir hatten hier in der Gemeinde einen so
plakativ, allgemein,
Bibelcafé, wo man, also so ähnlich wie Bibelstunde, dass man Fragen stellen kann. Und unser Musikleiter Johannes, ich weiß, kennst du Johannes schon?
Doch, ja, ich vom BSB. Ja,
der ist auch im BSB.
Der hatte hier auch so seine ganzen theologische Auslegungen, wie man Anbetung und Musik und so weiter versteht, biblisch gesehen. Und der hat das so, wie du das eben beschrieben hast, so der hat Tontöpfe miteinander verglichen, 6 Stunden lang gefühlt. Aber interessant. Aber für alle, die sich mehr mit diesem Thema auch so wirklich komplett auseinandernehmen, beschäftigen wollen, dann können sie sich das entweder beim Bibelcafé angucken,
ja, wir können das einmal verlinken.
Dann, dass du da auf jeden Fall auch weißt, ey, wir haben da eine komplett krasse Auslegung hinter, dass du wahrscheinlich jetzt in diesem Podcast nicht so hinbekommen, also zeitlich nicht hinbekommen kannst. Aber ich finde es voll krass, was er dort gesagt hatte, denn er meinte, dass oft wird ja auch argumentiert gegen Rap, dass das etwas so von der Welt ist. So
also hat er über Rap auch geredet?
Ja, so nicht explizit, aber auch.
Okay. Aber es war, er war so unterwegs, das ist, kann man das zusammenfassen, sodass Musik eben etwas Kulturelles ist, was auch so kommuniziert und wir dürfen nicht annehmen, dass die Bibel beziehungsweise das Volk Israel so komplett fernab von der Kultur gelebt hat, sondern die sich ja auch den Instrumenten der Zeit, der Poesie der Zeit und so weiter angenommen haben und das eben für Gott gemacht haben. Und dass Anbetung etwas komplett vom Herzen aus ist und er hat da jetzt nicht explizit über Rap gesprochen, aber man kann das so.
Ich habe mit ihm darüber gesprochen und wir waren eigentlich auch so auf einem Nenner.
Also der war auch letztens hier bei uns im Podcast, ich weiß nicht, wenn wir diese Folge hochladen, ob die dann mit Johannes schon online ist, aber da haben wir auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen, weil ich war früher voll gegen Rap und ich fand das, also das
als heißt, Christin meinst du?
Ja, also ich, so kurz bevor ich zum Glauben kommen, war ich so vor allem mit einem Freundeskreis, die sehr viel Rap konsumiert haben und ich habe das sehr viel mit den Machenschaften, die da so gemacht wurden, verbunden, wegen den Texten eben. Und ich empfand es immer als sehr aggressiv und vor allem so als Frau, so, ne, dann ist man so ein bisschen so, nee, dann höre ich mir lieber so Indie-Pop an und dann bin ich so viel mehr so christlich unterwegs. Aber dann gab es eine Situation, die habe ich auch damals mit, als Jason hier war im Podcast, habe ich das auch erzählt, dass wir im Auto saßen, also Christian und ein ungläubiger Arbeitskollege sind zur Arbeit, also die haben mich zur Arbeit gefahren und er hat Musik angemacht und es war halt ruhig und ich dachte mir so, hey, wieso redet ihr nicht? Und dann läuft auch noch diese Musik.
Es war so 7 Uhr morgens, weißt du, erst gesagt, warum redet ihr nicht?
Also ich bin so voll, ich bin so direkt so voll so ins Gespräch gehen, aber dachte ich mir so, das ist, die sollen ihre Sachen machen. Und dann höre ich so das erste Mal so wirklich auf den Text und nicht mit dieser verurteilenden Brille, die ich so anhatte, sondern wirklich Text. Und ich dachte mir, das war das Evangelium gerade. Also er hat einfach sein Zeugnis erzählt in diesem Lied. Und wenn das die Kunst ist, wie man vor allem, sag ich mal, diese Menschen erreicht, dann wieso nicht? Also vielleicht ist es nicht mein Musikgeschmack. Kann ja auch sein. Ich höre viele Musikgeschmäcker nicht und du hörst meinen nicht und, und so weiter. Ist ja vollkommen gut. Aber nur weil ich es nicht mag, heißt es ja nicht, dass Gott es nicht mag. Und ich glaube, dass wir, also aus manchen Umkreisen, ich kenne das zumindest aus meinem Leben so, dass wir da sehr schnell sagen, so ja, weil ich das nicht mag, das muss jetzt Gottes Meinung sagen und das dann so ultimativ sein. Ja, und du ja auch schon, wie du gesagt hast, biblisch kann man das ja gar nicht halten.
Ja.
Also es ist halt Poesie.
Ja.
Es geht manchmal um dich, so wie in den Psalmen halt auch. So Psalme sind doch auch einfach nur getextete Wörter, wo Menschen Dinge mit Gott erleben. Manchmal zu Gott, manchmal von Gott. Das sind
die Rap-Songs von früher.
Ja.
Das ist ja auch im Hebräischen komplett poetisch, ne? Also wenn man sich das durchliest.
Ich finde das voll interessant. Darauf geht ja Johannes auch ein. Und ich finde das voll, voll cool, da auch so selbst erkennen zu dürfen und da so umdenken zu dürfen in den letzten Jahren, dass da voll viel doch Kraft drin ist.
Und guck mal, das ist doch komplett ein Unterschied, ob es eine persönliche Meinung ist oder ob du sagst, es ist unchristlich, es ist teuflisch, es ist biblisch nicht haltbar. Das sind doch Weltenunterschiede.
Ja. Und wie viel Freiheit man dann auch einmal hat, weil also wenn er jetzt seine Musik anmacht, sitze ich da nicht so voll bitter und so mach so eine Faust unten drunter, sondern es ist einfach nur so, ja, der hört halt seine Musik. Ich finde manchmal ein bisschen aggressiv, auch selbst heute noch, so ist nicht meins. Aber denkt er sich bei meinen Liedern auch, so ein bisschen schnulzig, muss jetzt nicht sein.
Ja.
Original. Ja, Mann.
Ja, ist okay.
Cool. Ist okay.
Jeder hat so sein eigenes Ding.
Wir lieben uns trotzdem, nicht wahr?
Ja.
Ja.
Darüber reden wir später nochmal. Der so richtig Third-Wheeling-Profi. Nein, Spaß. Nein, wir haben dich auch sehr lieb.
Ich sitze hier wie so ein Eheberater.
Liebevoll 2.0.
Ja. Und was denkst du darüber, Chris?
Nein, aber eine Sache, die ich richtig interessant finde, die du eben auch schon angesprochen hast, von wegen, dass du irgendwann gemerkt hast, dass, also vor allem jetzt in Bezug auf weltlichen Rap, so du hast das gehört und es hat was mit dir gemacht.
Ja.
Ne? Und wie du sagst, also manchmal gibt es Lieder, die sind schon so alt, aber du hast die Texte noch im Kopf.
Ja.
Und ich empfinde das genauso in Bezug auf, also warum ich das zum Beispiel richtig gut finde, ne, dass ihr euch so auch voll investiert, ihr als ganzes Label auch, ne, von Real Talk Records,
ja.
Dass ihr, also, weil Rap macht was mit einem, weil man merkt sich, was ihr sagt.
Ja.
Und das hat voll den Einfluss.
Ja.
Weil ich weiß zum Beispiel, das ist zwar ein Negativbeispiel, aber trotzdem, es gab mal, das ist mittlerweile schon 4 Jahre her, aber es gab mal so wirklich so ein paar Monate, kennst du den Rapper NF?
Ja, klar.
Ja, ne?
Habe ich exzessiv gehört.
Ey, feier ich, ne? Ja. Wirklich. Unnormal. Das Ding ist aber, also ich feier seine Art und Weise, wie er manchmal auch über sich und über das Leben denkt, ne? In der Art und Weise, wie er sich damit auseinandersetzt.
Ja.
Und er hat aber auch sehr viele traurige Lieder.
Ja, der ist komplett depressiv.
Ey, und das
also
Ding
ist, darum geht es ja hauptsächlich in seiner Musik.
Und das Ding ist, es gab damals eine Zeit, ich hatte sowieso schon mit vielen Zweifeln zu kämpfen.
Okay.
Und ich habe mich damit auseinander, also dann habe ich seine Lieder gehört und ich habe nur seine Lieder. Also es gab so 3-4 Monate, ich habe kein anderes Lied gehört.
Ich glaube, es war kein anderes Lied oder...
Also keine anderen Lieder außer seine.
Okay, ja.
Und dann bin ich halt noch genauso wie du. So, du hörst Musik und du hörst, was jemand sagt. Und du denkst darüber nach, was jemand sagt.
Ja.
Und das macht was mit dir, weil du darüber nachdenkst.
Ja.
Und ich habe dann Esther irgendwann gesagt, ich muss auf, also nicht, dass das schlecht oder auch oder ne, komplett Lied, aber so, ich musste irgendwann aufhören und davon Distanz, ich musste Distanz einnehmen.
Ja.
Weil ich gemerkt habe, was das für einen Einfluss auf mich hat.
Unnormal.
Weil ich das die ganze Zeit im Kopf habe, was der sagt.
Ja.
Und wenn ich zweifle und er zweifelt in seinen Liedern und ich mir die ganze Zeit im Kopf wiederhole, was er sagt und worüber er zweifelt, wem ist geholfen?
Ja.
Und das vor allem, weil ich in einer Situation war, wo ich Hilfe brauchte, wo ich einen anderen Blick brauchte.
Das ist ja das, was du auch eben gesagt hattest, so dieses auf sich selbst schauen und dann guckst du in diesen Momenten nur auf die Zweifel des anderen, anstatt so zum Kreuz hinzugucken.
Ich glaube, NF war auch großer Teil von dem, warum ich so drauf war.
Ja?
Ja. Also er ist...
Kommt daher der Schwarz-Weiß-Filter?
Ja, wieder vielleicht der Name. ERNF so. Vielleicht, weiß ich nicht.
Hat ein bisschen später gezündet. Ich bin nicht so in diesem Rap-Business.
Ja,
obwohl ich von Jason die Texte schreibe.
Ja, ja. Ah, das hast du schon mal gesagt.
Ja. Das wissen wir doch alle hier.
Ja. Also du bist die Verbrecherin.
Nee, der macht... Wir machen gute Arbeit.
War ein Witz. Liebe Grüße an Jason.
An Jason. Ja, Mann, bester Mann.
Ich wollte was sagen. Und guck mal, wie das andersrum wirken kann.
Voll, genau.
Wenn es das Wort Gottes ist oder eine Umschreibung des Wortes Gottes oder christliche Inhalte oder all das, das hat ja dieselbe Wirkung. Mhm. Ja?
100%. Wirklich, es gibt Momente in Israel, jetzt, ne, ich habe ein Lied habe ich richtig so aufgenommen, so was ich richtig gefeiert habe, auch von dir, das Lied Herz.
Ah,
was eigentlich super düster ist.
Ja.
Es ist super.
Auseinandersetzung mit mir selbst.
Ne? Voll. Aber das Ding ist, also es ist ehrlich, in erster Linie. Und zweitens, es ist biblisch, weil es zeigt das Bild unseres menschlichen Herzens. Und in einer Zeit, wo ich selber irgendwie über mich nachdenke und mir denke, okay, wie gehe ich mit gewissen Problemen um, wie gehe ich mit schlechten Gewohnheiten um, wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um, so ein Lied zu hören, hat mir geholfen. Weil ich, indem ich zum Beispiel mitrappe oder mir merke, was du sagst, ich spreche Wahrheiten über mich aus.
Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, hör nicht auf dein Herz, du hörst das und du denkst, boah, ich soll nicht auf mein Herz hören, so mäßig, ne?
Voll. Und wenn diese Texte mit biblischem Inhalt gefüllt sind, dann hat das so ein Potenzial für Leute, die, natürlich mag nicht jeder Rap, ist auch okay.
Ja.
Ist voll okay. Aber wenn du eine Person bist, die auch zuhört, was jemand sagt und bereit bist, sich darauf einzulassen, dann hat das so ein krasses Potenzial.
Ja, das ist so ein Vorwurf, der auch oft kommt, weil ich habe so ein paar melancholische Lieder, so versetzt das die Leute nicht auch in so eine Stimmung und gibt denen Zweifel. Ich höre genau das Gegenteil. Mhm. Also Leute, die durch dasselbe gehen oder gegangen sind, denen hilft das eher. Mhm. Weil wenn du meine Lieder anschaust, die sind manchmal depressiv, aber am Ende gibt es immer Hoffnung.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Am Ende ist es immer Jesus, auf den ich mich dann doch werfe, mit meinen ganzen Zweifeln. Und das ist genau das, was auch zu mir zurückkommt.
Mhm.
Dieses Feedback, ne?
Ich weiß doch, einmal haben wir also weil du halt nicht so viel mit Rap anfangen kannst. Ich weiß auch nicht mehr, welches oder von wem oder was. Ich habe ein Lied gehört, so, das war vom Klang eigentlich eher aggressiv. Mhm. Aber ich habe das gehört und ich habe so ein bisschen angefangen zu weinen, weil mich das so voll getroffen hat.
Mhm.
Und Esther so, wie kannst du heulen? Das ist voll aggressiv.
Was war das? Angst, weißt du, Tränen in den Augen.
Ich weiß es nicht mehr. Aber es gab es öfter. Aber ich weiß, wir hatten mal so eine Situation.
Ja.
Quasi, also ich denke, das ist halt so eine Situation, wie du meintest, wo Leute denken, hey, du hörst was melancholisch ist, das macht doch alle genauso.
Ja, ja.
Aber als Hörer interpretierst du das manchmal anders.
Ja.
So. Ja. Und das ist so eine Situation.
Und vor allem, es ist ja auch eine Einordnung in den Gesamtkontext. Also wenn ich einmal so ein Lied mache, die Leute hören ja normalerweise dann auch noch einen anderen Song und der ist dann wieder komplett anders.
Mhm.
Man muss das immer im Gesamten sehen. Also ich bin auch der Meinung, du musst nicht in jedem Song komplett das Evangelium von A bis Z und mit jedem Aspekt auflisten und den kompletten Ratschluss Gottes predigen, wie Paulus das sagt, sondern greif dir einen Aspekt raus, mäßig, so, weißt du? Und das ist komplett legitim, auch mal einen Song zu machen. Ich habe jetzt auf meinem kommenden Album, da ist ein Song für meine Frau drauf.
Mhm.
Und der ist erstmal, das ist vielleicht das Bild für eine christliche Ehe in dem Sinne und vertritt komplett christliche Werte.
Ja.
Aber ich erkläre da nicht das Evangelium so, ne? Und das hat ja genauso seine Berechtigung. Vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber das ist
voll.
Auch noch so eine Sache.
Darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch reden, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, Leute, am 15.03. Die Folge wird wahrscheinlich kurz nachher rauskommen, aber am 15.03. kommt ein Album, ne? Monochrom.
Mhm.
Dazu werden wir auf jeden Fall auch alle Informationen verlinken. Für alle, die da Interesse haben, guckt euch das sehr, sehr gerne an. Wir werden aber gleich nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen.
Mhm. Eine andere Frage, wieso hast du ein Trinkbäckchen bekommen und wir nicht?
Boah, ich hab richtig Durst gehabt und bei Eddie habe ich gesehen, der hat noch ein bisschen was. Willst du auch eins?
Ja.
Könnt ihr noch eins? Könnt ihr uns noch eins geben? Nice. Dankeschön. Hier.
Dankeschön.
Ja, das schmeckt gut.
Ja.
Danke. Bester Vorschlag.
Ja, ehrlich? Sag's so. Das beflügelt dich wie eine Fee.
Ja.
Deswegen heißt das so.
Was würdest du sagen vom Einfluss, danke, oder was ist so das Verhältnis zwischen deinem Glauben und Rap? Was beeinflusst, also wie ist so das Zusammenspiel? Beispielsweise, ich weiß nicht, ist Rap für dich ein gewisses Tool, das zu verarbeiten, was du vielleicht neu erkennst oder das, was du durchmachst? Oder
auch.
Ja.
Also einerseits ist es das Mittel, um die Botschaft weiterzugeben. Ganz klar, aber ich sehe mich trotzdem nicht als Prediger, weil das wirft wieder gewisse Voraussetzungen auf, die man erfüllen muss. Und da denke ich, okay, ich bin in einem Sinne vielleicht ein Prediger, dass ich biblische Wahrheiten auf Songs packe und predige, aber ich bin nicht ein Prediger in dem Sinne, dass ich eine exegetische, also eine Auslegungspredigt mache und anhand der Kriterien für eine Predigt wird das dann überprüft.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein Mittel, um die Botschaft weiterzugeben. Andererseits ist es auch einfach mein Ventil, um das, was ich fühle, das, worüber ich nachdenke, das, was ich reflektiere, in die Musik zu packen. Und ja, ich bin auch, und da muss ich sagen, ich bin etwas anders als Jason, unser Bruder Prey, weil er sagte in der Folge hier bei euch, ich bin von Herzen kein Rapper.
Ja.
Also ich muss nicht rappen. in dem Sinne. Und ich würde sagen, ich habe Rap schon sehr im Herzen. Also ich liebe nicht nur Jesus und seine Botschaft, ich liebe auch die Kunst, ich liebe auch das Handwerk. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass Leute das, wenn sie es machen, vernünftig machen. Weil ich eben auch die Kunst liebe. So, frag mal einen christlichen, keine Ahnung was, Künstler, der sagt auch nicht, er macht das nur für die Botschaft. Das klingt immer so fromm, aber der liebt auch einfach zu malen, so, weißt du? Und das ist ja nichts Verwerfliches. Wir sind geschaffen, um zu erschaffen. Und so denke ich, ja, darf ich genauso Rap lieben und das Handwerk lieben. Und deswegen benutze ich in meinen Songs auch ab und zu Formulierungen, die einfach typisch wie ein Rapper klingen. Weil ich davon geprägt bin und weil, ja, das immer noch wichtig für mich ist. So, ne? Und ich glaube auch, dass das Leuten, die gerne Rap hören, auch hilft, das noch mehr zu hören, weil es ein voll die Alternative bietet.
Hey, voll, zu Deutschrap. Vor allem, wenn das so besondere Reime sind, du merkst ja das ja. Was war nochmal? Wir hatten mal auf dem Liebevoll-Event geredet, da meinte ich zu dir, Mann, ich hab das auf der Zunge. Das mit Kreuz ist Trumpf irgendwas?
Ja.
Leben ist kein Kartenspiel, aber Kreuz ist Trumpf. Hey, nice. Ehrlich. Und sowas merkt man sich. Und obwohl ich den Reim vielleicht nicht hatte, aber ich denke mir, ey, guck mal, Kreuz ist Trumpf, guck mal, mit dem Kreuz gewinnst du.
Ja.
Ne? So, und sowas sagst du dir halt immer in deinen Gedanken, weil du daran denkst.
Ja.
Das hat echt voll.
Bleibt hängen einfach. Ne?
Ja, unnormal. Guck mal,
sorry, habe ich die Frage ganz beantwortet für dich?
Was war
also das Verhältnis von Glaube und Rap? Also ich muss natürlich sagen, dass mein Glaube maßgeblich meine Musik beeinflusst. Ne? Also das, womit ich mich auseinandersetze, das fließt in die Musik. Und weniger ist es so, dass ich rappe und dadurch was Neues im Glauben lerne oder so. Vielleicht, ich verarbeite die Dinge, aber genau, es ist, das fließt einfach. Das ist halt Kunst. Frag irgendeinen Künstler, der verarbeitet immer oder oft das, was er selber erlebt, zumindest ein ehrlicher Künstler und jetzt nicht irgendein Image-Rapper, und verarbeitet das in der Musik. Ne?
Ja. Was würdest du sagen, so, oder vielleicht so ein bisschen in deinen Worten, so die Entwicklung von christlichem Rap in Deutschland?
So momentan?
Ja. Momentan, so vielleicht so ein bisschen, gut, die Szene ist jung.
Ja.
Voll. Ne? Es gibt ja nicht, also es gibt schon ein paar, aber jetzt auch nicht allzu viele. Wie würdest du das sagen? So, was für eine Rolle, glaubst du, hat Gott Rap in Deutschland gegeben, christlichem Rap?
Das ist eine gute Frage.
So, wo siehst du das vielleicht auch so ein bisschen aus?
Ich habe das Gefühl, seit 2018, 2019, also Jason Prey war für mich der erste christliche Rapper, den ich gefeiert habe. Den ich mir angehört habe und dachte, boah krass, das kann ich mir geben und das ist wirklich, das kann als Alternative dienen. So, ne? Und er hat ja, glaube ich, 2018 seinen ersten Song gemacht.
Boah, ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube 18.
Ja.
Und ich habe zu der Zeit oder schon vorher eigentlich auch schon geschrieben, aber ich habe noch nichts released und dachte, okay, man kann sowas rausbringen auch so, ne? Und das war voll die Ermutigung. Und damit in dieser Zeit, ich würde jetzt nicht sagen, er war so der Initiator, der alles ins Rollen gebracht hat, aber so also in dieser Zeit, ab dieser Zeit haben sich sehr viele Dinge entwickelt. Ne? Und wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, denke ich, das ist heftig, was es alles an christlicher Musik gibt im Hip-Hop-Bereich. Also das hätte ich mir damals nicht erträumen können. So krass. Ne? Und es ist ja vergleichsweise noch klein mit der jetzt normalen Deutschrap-Szene.
Ja.
Aber es wächst so krass und ich glaube, dass es eine riesige Rolle spielt im Leben von Menschen. Weil, wie du sagst, Musik und ich glaube, die Hip-Hop-Kultur, Hip-Hop-Musik, Rap-Musik hat auch in der musikalischen Landschaft den größten Einfluss auf Jugendliche, aber auch auf Ältere. Also meine Hörerschaft ist jetzt auch nicht nur Teenager, also die sind sogar älter als ich eher. Weißt du, man kann ja so Statistiken sehen.
Ja.
Also auf viele Menschen, so ein enormer Einfluss. Ne? Und ja, ich sehe das ganz klar in den letzten Jahren, diese Entwicklung, dass es immer mehr christliche Künstler gibt, christliche Künstler, die verschiedene Arten von Musik machen, was wir auch brauchen, soll nicht jeder gleich klingen, aber die ein Anliegen haben, die Botschaft an die Leute zu bringen, eben durch diese Art von Musik.
Ja.
Ganz krass auch, wie das mit Real Talk Records passiert ist, also durch Nils, wie er uns Jungs zusammengetrommelt hat. Ich erinnere mich an einen Anruf, ich war auch in der WG, das war zur Corona-Zeit und wir hatten Online-Unterricht und plötzlich ruft mich Jason an. Und er hatte Nils im Gepäck beim Videoanruf und ich kannte vorher Nils gar nicht. Ne? Und der, Jason hat mir so gesagt, ja, Nils, der sucht Rapper. Und ich war so nach Jason der Nächste, den er so gefragt hat. Und damals war das noch, wie gesagt, man kannte sich nicht, ich kannte nur so ein bisschen seine Story. Ich dachte, was ist das für ein Typ, ey, so heftig.
Maschine.
Ja, und so sind wir in Kontakt gekommen. Ich glaube, es war vor 2,5 Jahren oder so, fast 3 Jahre her schon. Und auch damit, er hat das erste wirkliche christliche Rap-Label gegründet. Ne?
Es gab vorher auch letztens drüber geredet, voll krass.
Ja, es gab so vorher so eine so Gruppierungen, aber es gab noch kein offizielles Label. So, ne? Und durch solche Schritte, durch das, was Gott allgemein gerade in der Szene tut, kann ich nicht anders, als es zu leugnen, ne? Dass da auf jeden Fall was passiert.
Ich feiere das voll. Wir hatten gestern noch ein Gespräch. Allgemein so wie die christliche Szene sich in Deutschland irgendwie entwickelt. Wir hatten halt gestern über Social Media allgemein so ein bisschen gesprochen.
Hängt ja komplett damit zusammen.
Ja, voll. Ne, dass wir damals, als wir angefangen haben, so Anfang 2018, Ende 2017, das war so, es gab kaum irgendetwas Christliches in den sozialen Medien. Kaum etwas. Und geschweige denn irgendetwas Großes.
Ja.
Ne? Und mittlerweile so über die Jahre, es hat sich viel getan.
Auf jeden Fall.
Ne? Viele neue Leute sind dazugekommen, Social Media ist gewachsen und auch die Musik wächst.
Ja.
Und ich finde das, also ich finde das voll schön zu sehen, weil man einfach merkt, dass es wird großflächiger.
Ja.
Und die Hoffnung ist natürlich, dass einfach viele Leute auch damit erreicht werden.
Mhm.
Dass wir nicht nur einfach unter uns bleiben und Hauptsache irgendwas Neues kreieren, sondern wir suchen uns Wege und Gott öffnet Türen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn sich so viele Szenen irgendwie gleichzeitig entwickeln, es wird großflächiger. Und so, ne, die Hoffnung ist da, dass viele einfach auch dadurch entweder im Glauben wirklich gestärkt werden oder halt komplett ganz neu zum Glauben finden.
Ja, und beides passiert komplett. Ja. Also beides, das kann man ja einfach anhand der Nachrichten sehen, von mir und von meinen Brüdern, die dasselbe machen. Das ist unfassbar. Also
magst du uns ein bisschen davon erzählen? Ich weiß nicht, wie spontan du vielleicht einige Sachen im Kopf hast.
Ich würde vielleicht nichts Spezielles erzählen, aber man bekommt immer wieder Nachrichten von Leuten, die, wie ich schon gesagt habe, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Dieses Lied hat mich durch eine sehr schwere Zeit getragen. Oder auch schon, dass Leute zum Glauben tatsächlich gekommen sind. Das ist natürlich seltener als die anderen Nachrichten, aber es passiert. Und durch so jemanden wie Nils, durch sein Zeugnis noch mehr. Weil bei ihm natürlich sein Zeugnis extrem krass ist und das weißt du,
richtige Story.
Ja. Und viele Leute einfach auch daran Anklang finden. Wie gesagt, jeder von uns hat auch so seine Gruppe, die er mehr erreicht. Nils erreicht mehr Ungläubige, ich erreiche tendenziell mehr Christen, aber auch Ungläubige, die extrem Rap-affin sind und einfach auch diesen technisch versierten Rap suchen. Ja, allgemein sind es immer wieder Nachrichten und auch persönliche Gespräche. Also auf Konzerten, die persönlichen Gespräche, die man haben durfte, wo ich auch beim letzten Konzert gemerkt habe, das ist heftig, was Gott da tut, weil man für die Jugend, das waren dann hauptsächlich Jugendliche, man ist für die so eine geistliche Autorität plötzlich, weil die kennen deine Texte, du bist so jemand für die, ne? Und gar nicht, dass man sich darauf was einbildet, sondern man darf denen was weitergeben und die hören wirklich zu. Und ich weiß noch, beim Konzert war und ich habe für einen jungen Mann, der mir erzählt hat von seinem Problem, ich stand da und ich habe für ihn gebetet und da habe ich gemerkt, ey krass, das ist auch viel mehr als Musik, das ist ein Dienst.
Und ich glaube, genau das ist halt der Unterschied. Gerade wenn man, wenn man christliche Musik macht, so man ist nicht einfach nur auf diesem Konzert, um jemanden zu feiern, sondern durch eure Texte, Leute werden angeregt.
Ja.
Und wenn man dann sogar zusammen so das Privileg hat, irgendwie Gespräche zu führen und in dieser Weise geistlich füreinander da zu sein, dann ist auch alles erreicht.
Unnormal,
Das ist echt was Besonderes, ey. Alter, ist voll krass. Wir hatten bei uns auf Instagram auch so ein bisschen gefragt, guck mal, so mäßig, was würdet ihr an Rap kritisieren? Ne? Und ich dachte mir, dass wir auch über so ein paar Sachen
und darüber Esther sprechen. Esther hat so 10 Sachen reingeschrieben.
Von meinem Fake-Account.
Zu aggressiv.
Ja. Zu aggressiv.
Ich mag seine Frisur nicht.
Ja.
Spaß, ich hör auf damit.
Was hat der für hässliche Schuhe?
Spaß.
Aber eine Sache, wo ich es echt interessant finde zu sehen, wie du darüber denkst. Jemand meinte zum Beispiel, dass Rap falsch ist oder dass Rap nicht gut ist, weil es kein Worship ist, der mitgesungen werden kann. Im Sinne von Teil des Gottesdienstes.
Okay.
Und mich würde voll interessieren, was würdest du damit sagen? So würdest du Rap und Worship gleichsetzen?
Nee. Also, wenn wir über Worship sprechen, dann gerade wirklich nur diese Musikrichtung im Sinne von
im Gottesdienst.
Ja, genau, genau. Also Worship ist ja für mich, also Anbetung ist natürlich auch mehr als nur Musik. Aber wenn wir jetzt nur über die Musikrichtung sprechen, denke ich, dass, also ich werde oft zum Beispiel gefragt, warum rappst du nicht im Gottesdienst? Ich denke, das hat seinen Platz nicht im Gottesdienst. Mhm. Vielleicht, wenn du so
Musikkonzert oder sowas.
Ja, entweder im Konzert oder du trägst es mäßig als Gedicht vor und das ist so geeignet. Aber sonst, es ist doch gar nicht konzipiert für den Gottesdienst. Mhm. Ne, das ist für den Alltag. Und vor allem für die Leute, die Rapmusik auch feiern. So, ich verstehe die Frage, oder ich verstehe nicht, dass man sagt, es ist falsch, weil es findet nicht im Gottesdienst statt. So, dann sind ganz andere Dinge ja auch, ganz viele andere Dinge ja auch falsch. So, ist nicht, für mich nicht wirklich so ein Argument.
So, ich glaube, wir sind einfach voll schnell zu sagen, es gibt geistliche Sachen und ungeistliche Sachen, nur weil man sich die nicht im Gottesdienst vorstellen kann. Aber Kartoffelnkoch machst du auch nicht im Gottesdienst, das kann trotzdem geistlich sein.
Guck mal, vergleich einfach mal ein 0815 Worship-Lied, eins, das vielleicht jetzt auch nicht so theologisch fundiert ist, gibt es ja auch genug Lieder, die wir solche haben, und einen Rap-Song von mir oder von einem anderen christlichen Rapper. Vergleich das mal inhaltlich. Also ich habe mal ein Bild bekommen von einer Jugend, die meinen Song analysiert haben, und ich habe das Blatt gesehen, da waren so die Lyrics, und neben fast jeder Line stand so eine Bibelstelle, wo das herkommt. Ne, ich habe mich voll gewundert, was ist das denn so? Wo kommt das plötzlich her?
Ich hatte Deutschunterricht.
Ja.
Gedichtsanalyse.
So Gedichtsanalyse-mäßig. und da denke ich, okay, schau doch einfach mal auf den Inhalt. So, wie kannst du sagen, das ist nicht christlich, wenn der Inhalt durch und durch christlich, nicht bei allen Gospel-Rappern, es gibt da auch solche und solche, ne? Aber man gibt sich natürlich Mühe, das Evangelium auch angemessen in diese Musiksprache zu übersetzen. Das ist durchtränkt vom Evangelium, von christlichen Inhalten, christlichen Werten allgemein. Wie kann man da sagen, das ist nicht christlich, nur weil man es nicht mitsingen kann? So, guck mal auf ein Konzert, die rappen das alle mit. Weißt du, nur weil es nicht im Gottesdienst stattfindet, heißt es für mich nicht, dass es nicht legitim ist. Ne? Es ist eben etwas ganz anderes. Es ist auch eher missionarisch, so, weißt du. Ich sehe trotzdem die Gefahr, dass man diesen, wenn man das auch als Dienst sieht, das komplett von der Gemeinde abkoppelt und sagt, man braucht keine Gemeinde und so. Das ist wieder eine ganz andere Frage.
Ja.
Ne? Das sehe ich schon als wichtig, dass man in der Gemeinde ist, im Gottesdienst, sehe ich als sehr wichtig an. Aber es gibt verschiedene Settings für verschiedene Musikrichtungen.
Ja, voll.
Und ich denke auch, dass so, wenn wir im Gottesdienst den Lobpreis machen mit diesen klassischen Lobpreisliedern, dass sie einerseits ja so konzipiert sein müssen, dass alle mitsingen können und dass es einfach verständlich ist und auch, dass wir quasi einander dann damit ermutigen können, und wenn die Hälfte gar nicht mitsingen kann, mitrappen kann, dann ist das ja, also nutzt es ja gar nichts. Und nur wenn man das dann zu Hause macht, also es ist ja so, zum Beispiel so ein Podcast, den wir machen, könnte man auch sagen, das ist weltlich, das ist nicht geistlich. Aber es ist jetzt, also nur weil du raus aus dem Gottesdienst gehst, nur raus aus dem Gemeindehaus, heißt es nicht, dass du jetzt auf einmal nur noch weltliche Sachen machst, sondern du kannst ja immer noch, also solltest auch deinen Alltag mit geistlichen Sachen füllen. Ja. Und das kann zum Beispiel die Kunst sein, sich Rap anzuhören.
Ja, voll. Würdest du sagen, das Argument zählt, dass Rap nicht gut ist, weil es einen weltlichen Hintergrund hat?
Nee. Genauso nicht. Dann kannst du auch sagen, es gibt viele Beispiele, die man jetzt dafür anführen könnte, aber es ist ja eine Musikrichtung. Also wenn du es objektiv betrachtest, es ist eine bestimmte Rhythmik, es sind bestimmte Melodien. Das an sich ist ja nicht weltlich, sondern wie du das füllst. Das ist wieder dieses Inhaltsargument. Das ist dieses oberflächliche Denken, okay, etwas an sich ist falsch. Sorry, was hast du nochmal gefragt?
Ob das ein Argument ist, wenn man sagt zum Beispiel, guck mal, du kannst keinen Rap machen, und Rap kann nicht zu einem Christen passen, weil Rap hat einen weltlichen Ursprung.
Einen weltlichen Ursprung, ja, dann darfst du auch keine Jeans tragen. So. Weißt du, dann sind wir in einer ganz anderen Liga wieder an Diskussion. Dann darfst du auch nicht das Brot vom Bäcker essen, weil der kein Christ ist. Und darfst auch nicht zum Arzt gehen, weil der kein Christ ist. Weißt du, das ist so zu kurz gedacht, finde ich. Wie gesagt, ich will das auch nicht komplett lächerlich darstellen, weil ich verstehe das Argument, dass es hauptsächlich von Menschen genutzt wird oder dass hauptsächlich Menschen, also dass es hauptsächlich Rapper gibt, die eben auch weltliche Inhalte da reinpacken. Und Rap kommt eben daher, dass man sich selbst darstellt, dass man Beleidigungen benutzt und alles. Das ist ja in den Wurzeln von Rap sozusagen drin.
Ich glaube, vielleicht,
wobei man sich damit auch nochmal auseinandersetzen müsste, was genau die Wurzeln da sind. Aber dass man sich dieses Mittels nicht bedienen darf, um die Botschaft zu verbreiten oder seine eigene Kunst daraus zu machen, die christlich geprägt ist.
Voll. Also ich bin voll deiner Meinung.
Ja,
wir hatten auch eine Sache, die richtig interessant war. Ich glaube, die hat auch viel, zumindest so zum Nachdenken irgendwie angeregt. Esther war leider nicht dabei, aber dafür fast alle, die hier im Studio sind.
Die haben mich einfach hier gelassen.
Ja, wir waren in den USA in 2022 auf einer Konferenz, auf einer Sing-Conference, also es ging um Musik.
Mhm.
Und dort hat auch ein Pastor gepredigt über Rap. Er hat darüber gepredigt.
Hast du das schon mal irgendwo erzählt?
Boah, kann gut sein. Kann sein, vielleicht hast du mit Jason schon mal erzählt.
Egal, erzähl.
Also mir erzählt er die Geschichte immer wieder.
Ja, okay.
Okay.
Ich kenne seine Geschichte.
Nein, erzähl ruhig, erzähl vielleicht.
Naja, aber ich fand's interessant.
Die Story.
Ich glaube schon, dass sie das sehr bewusst auch gewählt haben, dass sie extra einen Pastor predigen lassen über dieses Thema. Also wir haben halt allgemein, das waren, ich weiß nicht, wie viele Tage das waren. Es gab 2 oder 3 oder so. Es gab super viele Vorträge und immer zu verschiedenen Aspekten der Musik, immer irgendwie Richtung Lobpreis. Und dann am Ende halt irgendwie, so, ich glaube, das war sogar die allerletzte Predigt, so Richtung Hip-Hop auf einmal.
Mhm.
Und er hat halt gepredigt, wie eine normale Predigt. Und zwischendurch, das, was er gepredigt hat, in Rap-Texte umgewandelt. Das heißt, er hat auf der Bühne vor den Leuten gerappt.
Ah, krass.
Und Leute konnten an der Wand mitlesen, was er sagt.
Ja. Ist er auch Rapper?
Ja, nein, der ist Pastor in erster Linie. Also, du musst auch sagen, oder?
Die Hauptmusikrichtung dort sind Hymnen.
Das war halt so das Besondere. Ne? Viele sind da hingekommen, weil auch die Leute, die das veranstaltet haben, die waren eher bekannt für Hymnen.
Hm.
Also wirklich auch noch mal was ganz anderes als Rap. Das heißt, es war wirklich ein Kontrast. Und dann hat er halt die Inhalte, die er geprägt hat, irgendwann angefangen, Rap-Texte zwischendurch, immer in so kleinen Sequenzen immer reinzupacken.
Hm.
Das heißt, er stand auf der Bühne und er hat einfach gerappt vor so, keine Ahnung, voll alten Leuten, voll jungen Leuten, alle möglichen. Und ich glaube, das war am Anfang, ich weiß nicht, ich würde das voll gerne mal wissen, auch so von anderen, die dann da waren. So, es war vielleicht am Anfang, glaube ich, ein bisschen befremdlich, aber im Nachhinein, selbst Leute, die auch bis heute vielleicht nicht so viel damit anfangen konnten, haben dann, glaube ich, schon auch gesehen, ey krass, das hat schon Potenzial.
Ja.
So, ne, wenn ich an unsere Pastoren denke oder auch an andere Leute aus der Gruppe, die dachten sich dann schon, ey, ist schon heftig, dass er sich hinstellt und sowas sagen kann in Rap.
Ja, das ist ja auch das Ding. Guck mal, das habe ich eben schon angekratzt, wie viel Inhalt du in so einen Rap-Song packen kannst. Das ist ja alleine von der Wortdichte, ist es ja viel mehr.
Mhm.
Und Rap ist auch dafür bekannt, dass du, gut, heute muss man aufpassen, was man sagt und so. Man wird immer, auch die Rap-Szene wird immer komischer, woker und alles Mögliche.
Mhm.
Aber eigentlich kommt Rap daher, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst.
Voll.
Und das versuchen wir auch mit dem Evangelium. Wir reden von Sünde, wir reden davon, was gut und böse ist. So ganz, ganz, ganz eindeutig. Und ja, ich glaube, dass das ein krasses Mittel ist, um das Wort Gottes so unverblümt weiterzugeben.
Hey, ich finde es voll interessant. Ich könnte, glaube ich, gefühlt so richtig lange darüber reden.
Ich habe auch das Gefühl, dass ihr sehr wesensähnlich seid.
Ja?
Ja.
Richtige, so zwei so, die haben sich gefunden. Guck
mal, eine Sache, die zum Beispiel auch gesagt wurde, ich weiß noch nicht, was ich genau für eine Meinung dazu habe, aber vielleicht kann man sich einfach ein bisschen darüber unterhalten. Und zwar hat jemand gesagt, vor allem in Bezug auf Musikvideos von christlichen Rappern, dass Musikvideos christlicher Rapper oftmals viel zu selbstdarstellerisch sind.
Ja.
Safe, das war die gleiche Person, die das mal bei dir kommentiert. Spaß.
Ich weiß nicht, was würdest du sagen?
Ich verstehe das Argument sehr gut.
Mhm.
Guck mal, das sind doch schon bessere Argumente. Nicht so plakativ, dieses Wort plakativ, ich muss das aus meinem Wortschatz entfernen. Nicht so ganz allgemein.
Mhm. Nicht so oberflächlich.
Rap ist vom Teufel, das ist so oberflächlich. Aber das sind doch gute Fragen, weißt du, weil das dringt ein bisschen tiefer.
Mhm.
Ich glaube einerseits, dass da was dran ist. Ja, schwierig. Vor allem, weil ich da ja auch selber drin stecke. So.
Ja. Wäre auch vielleicht einfach interessant zu wissen, so was machst du dir für Gedanken drüber?
Ja, einerseits denke ich, dass es zu Rap dazugehört, weil das halt alle Rapper machen. Ich will jetzt nicht sagen, weil das alle machen, darf man das auch, sondern weil man so auch Anklang finden möchte, weißt du? Weil du musst dich zu einem gewissen Grad anpassen. Mhm. Ne? Nicht von den Überzeugungen, aber in der äußeren Form. Deswegen kleiden wir uns ja auch teilweise wie Rapper. Mhm. Was Paulus sagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es eine Form, wie man auch genau diese Rapper, die sprechen wir ja auch oft an, wir wollen ja auch die erreichen, nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Rapper selbst, ja, wie man die ansprechen kann. Und andererseits glaube ich, dass man wirklich aufpassen muss, dass man selber, wie gesagt, sich nicht glorifiziert in diesen Musikvideos. Aber auch da glaube ich, dass das ganz viel über den Inhalt geschieht. Wenn du die ganze Zeit auf Jesus zeigst und die ganze Zeit über den Herrn rappst, dann kommt doch auch ein Hörer nicht auf die Idee, dass es da nur um dich geht und dass du das alles für deinen Fame oder sonst was machst.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es komplett richtig ist, weil ich bin auch noch nicht abgeschlossen mit dem Denken darüber, also über Musikvideos oder auch Instagram Reels, alles, wo man sich selber darstellt, ob man jetzt ein Foto postet.
Ja.
Ich bin nicht fertig im Nachdenken darüber. Ja, aber das wäre vielleicht eine gute Anregung, noch einmal mehr darüber nachzudenken. Aber bis jetzt haben wir das trotzdem so gemacht und versuchen halt durch den Inhalt anzusprechen. Und es ist ja auch ansprechender, wenn jemand tatsächlich in die Kamera rappt. Ich meine, wenn du jetzt die teuersten Klamotten da anziehst und wenn du da ein Lambo im Musikvideo hast, dann ist das kein gutes Zeugnis. Das machen wir ja auch in dem Sinne nicht.
Ja.
Wenn jetzt jemand ein Musikvideo für mich planen würde und da wären die krassesten Autos und ich soll eine Rolex anziehen, so würde ich sagen, ich mache das nicht.
Du kommst dann mit deinem Fiat Panda.
Ja, mit Fiat Multipla, falls ihr den kennt. Genau, weil das ist schon ein extremer Unterschied. Also du siehst ja den Unterschied zwischen weltlichen Rap-Videos und unseren Videos. Mhm. Das würde ich schon ganz krass sagen, dass man einen enormen Unterschied sieht.
Ja. Mein spontaner Gedanke, als ich das so gelesen habe, war so, keine Ahnung, also vor allem jetzt, wenn man im Kontext Rap oder auch einfach Kontext Musik denkt, du bist ja ein Musiker.
Mhm.
Und wenn du deine Musik transportieren willst, dann ist es auch, also denke ich, zumindest zu einem gewissen Grad, man muss auf jeden Fall ein paar mehr Gedanken so reinstecken, aber es ist doch okay, dass man sich sieht.
Ja, ja.
Weißt du?
Hm. Ja, ja. Vielleicht geht es auch eher darum, wie man sich dann auch gibt, weißt du, wie cool man sich fühlt mäßig, weil es ist auch ein Unterschied, ob du einfach nur souverän bist oder ob du dich jetzt fühlst wie der Krasseste.
Mhm.
Ich glaube, es geht vielleicht sogar eher darum und nicht, ob man dich allgemein sieht, weißt du?
Aber das Ding ist auch, ja, okay, ja, stimmt schon. Doch, okay, weil mein Gedanke war jetzt so quasi, was wäre die Alternative?
Hm.
Quasi, wenn das Argument wäre, ja, du bist so selbstdarstellerisch, weil man dich sieht.
Lyric-Videos.
Ja, genau, dann hast du halt einfach einen schwarzen Bildschirm mit deinem Text.
Ja.
Aber wenn du sagst, okay, du möchtest aber auch Leute erreichen und teilweise mit Videos ja auch Geschichten erzählen.
Ja, voll, und das sind ja durch so Zwischenszenen, Stories erzählen und alles, dadurch kann man die Botschaft noch mehr visualisieren. Ne?
Ja.
Das machen ja jetzt christliche Filme oder so auch nicht anders.
100%.
Ja, ich hab auch gedacht, ich wusste nicht, ob ich das jetzt anführen soll, aber wenn du an einen Prediger denkst, der mit vollem Feuer auf der Kanzel steht, der wirkt ja auch sehr selbst überzeugt, ne? Ja. Auch wenn er, wie mein Bruder Fong Dao sagen würde, gottbewusst ist, ne?
Ja.
Aber wenn du dir dann so einen Livestream anguckst von einer Predigt, dann wirkt das ja, kann das auch in Anführungsstrichen selbstdarstellerisch wirken.
Ja. Ja.
Aber
deswegen,
ich finde,
warum voll, fragt man dann da nicht nach?
Voll gut, dass du auch hier so sitzt und auch ganz klar äußerst, so dass du bereit bist, so vom Herrn überführt zu werden. Das zeigt ja auch so dein Herz dahinter, dass es nicht so ist auf Biegen und Brechen, ich werde das jetzt so machen und egal, was so Leute sagen, sondern dieses so, ey, ich bin auf dem Prozess und das zeigt ja auch, dass der Geist so in dir wirkt.
Ja, ich hinterfrage mich ja selber, wie ich auch diese Story erzählt habe, ob das überhaupt richtig ist. Und wenn Gott heute sagt, ich soll aufhören zu rappen, dann werde ich das tun. Vielleicht wird es mir extrem schwer fallen, vor allem, weil ich das jetzt schon ein paar Jahre mache.
Ja.
Aber wer bin ich dann zu sagen, nee, ich mache weiter so, weißt du? Und wenn er mir irgendwie deutlich macht, dass diese Musikvideos nicht richtig sind, dann finden wir einen anderen Weg, so, weißt du?
Ja.
Danke, dass du uns da so in deinen Prozess rein mit.
Ehrlich, ja. Unnormal.
Falls du jemanden brauchst für dein Musikvideo. Ich komme mit meinem
Fiat Panda. Ich sag Bescheid.
Ja. Erzähl uns sehr gerne ein paar Worte zu deinem neuen Album.
Oh Mann.
Wie so der ganze, vielleicht nimm uns mal mit so ein bisschen in den Entstehungsprozess. Du hast das Monochrom genannt. Warum?
Ja, das war, wir haben das Video, wieder Musikvideo, ne? ein sehr selbstdarstellerisches Musikvideo gedreht. zu dem Song Gospel Relevanz vom Sampler 1 mit Retalk Records. Mhm. Und da hat der Videograf Markus von Double M, das ist die zweite Hälfte von Double M, die zweite sage ich, weil Max mehr im Vordergrund steht, also er macht einfach mehr Musik. So.
Ja, ja.
Aber Markus macht so sehr krasse Musikvideos, macht jetzt auch fürs Album die Sachen.
Mhm.
Und er hat mir gesagt, wir waren so beim Dreh und er hat mir gesagt, Bro, weißt du, was du eigentlich mal für einen Song machen musst? Monochrom. Mhm. Weil halt alle meine Videos und alles, was ich mache, ist schwarz-weiß. So, ne? Habe ich so gefragt, was ist das überhaupt, monochrom? Ich kannte den Begriff gar nicht. Und er sagte, das heißt, eigentlich heißt es nur einfarbig, also mono und chrom einfarbig. Mhm. Aber im Kontext von Musikvideos, Fotografie heißt es eigentlich immer schwarz-weiß.
Mhm.
Dann dachte ich, boah, das klingt irgendwie krass, ne? Monochrom. Und irgendwie passt das auch voll zu mir. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich einen Song machen? Ich will irgendwann ein Album rausbringen, was so heißt.
Mhm.
Und das war im April 2022, glaube ich.
Okay. Mhm.
Aber ich habe da noch nicht angefangen, mein Album zu machen.
Vor fast 2 Jahren, ne? War das, oder? Wir haben jetzt.
Ja, das war, ja, das ist fast 2 Jahre her, als die Idee dazu aufkam, zu dem Titel. Aber dass ich ein Album machen wollte, das war schon immer fest. Also ich glaube, jeder Rapper, gut, heutzutage ist das wieder was anderes. Das ist nicht mehr so aktuell. Leider. Mhm. Ich trauere dem sehr nach, weil ich bin Fan davon, ein ganzes Album zu machen, nicht nur einen Song, der 1:30 geht, weißt du?
Voll, ich liebe das auch. Vor allem so, wenn man an ältere Alben denkt, ich hatte immer Bock, von vorne bis hinten zu hören.
Ja, du denkst, vielleicht denkst du manchmal nur an einzelne Songs, aber du denkst, boah, das Album war überkrass.
Mhm.
So, und angefangen habe ich dann auch in dem, ich kann es gerade genau gar nicht so sagen, aber ein paar Monate später habe ich, glaube ich, angefangen, den ersten Song dazu zu schreiben. Hab den aber auch erstmal liegen lassen. Es sind Projekte dazwischen gekommen, man hat Features gemacht. Ich bin ja auch bei Real Talk Records, wir haben die Sampler gemacht.
Mhm.
Das heißt, so richtig die Albumarbeit angefangen habe ich, glaube ich, nach dem zweiten Sampler, der letztes Jahr im Mai rausgekommen ist.
Mhm.
Wie gesagt, vorher stand schon so ein Song und dann habe ich gedacht, ich baue das aus. Hab dann sehr lange dran gearbeitet. Es ist natürlich sehr schwierig, neben Studium und neben Familie, Gemeindearbeit, so ein Album zu produzieren, weil es extrem viel Arbeit ist. Vor allem, ich bin auch so ein Schreiber, der sehr viel reinsteckt und sich sehr viel Gedanken macht. Ich brauche manchmal auch länger für Texte. Und wenn ich das, ich dachte mir so, wenn ich das machen will, dann will ich das auch vernünftig machen. Und so sind dann ein paar Songs entstanden. Es wurde immer mehr. Und jetzt in den letzten, was haben wir jetzt, Februar, ne?
Mhm.
Jetzt in den letzten 4-5 Monaten ist dann aber noch das meiste davon entstanden.
Ja.
Genau. Den Song Monochrom, der Titelsong ja auch ist, der ist auch das Intro vom Album, den habe ich schon im, ja, auch knapp vor einem Jahr schon geschrieben.
Ja, krass.
Im März, glaube ich.
Und was würdest du sagen, ist so das Besondere an dem Album? Was macht es aus?
Es ist monochrom.
Das ist das erste Mal, dass man meine Musik auf so einer Länge hört. Ich hatte ja diese Herz-EP, wo 4 Songs drauf waren und nur die Sachen noch mit Retalk Records und eine EP mit Double M, wo 3 Songs drauf waren. Aber in dieser Länge, also es sind 14 Songs, in dieser Länge habe ich noch nie was gemacht und das ist so ein Traum, der für mich auch in Erfüllung geht.
Ja, ist schon was Besonderes.
So mein erstes großes Projekt, wo
der Meilenstein.
Und es ist auch nur ein Feature drauf. Also es ist wirklich fast nur
quasi nur du.
Ja, genau.
So Selbstdarsteller.
Ja,
normal.
Es steht einfach für das, was mich ausmacht. Es ist fast durchgehend Rap. Es ist ein paar Gesangseinlagen. Ein bisschen habe ich was ausprobiert, zum Beispiel auf diesem Song Rotwein. Das ist komplett anders als alles, was ich je gemacht habe. Aber sonst ist es schon sehr straight, wie ich ja Musik liebe, wie ich Musik feiere. Einfach guter technischer Rap mit sehr prall gefülltem Inhalt. Ja, das Besondere am Album, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach diese Dichte an Songs, diese Dichte an Lyrik. Ja.
Hast du eigentlich für deine Tochter geschrieben? Das war ganz sympathisch.
Ich hatte es vor und dann habe ich es doch nicht gemacht. Weil ich hatte sogar schon jemanden, der einen Beat dafür gebaut hat. Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, weil ich hatte dann extrem viel Stress die letzten Monate. Und ich dachte, wenn ich das mache, dann will ich das vernünftig machen. Und es gab dann die Story, dass ich nach Lübeck gefahren bin, zu Lucasio, das ist der Hauptproduzent von Real Talk Records. Mhm. Und mit ihm habe ich 2 Songs gemacht, also wo er auch den Beat gebaut hat für 2 Songs. Und einen Song wollte ich einfach so bei ihm aufnehmen, weil ich bei ihm ja besonders gut Gesang aufnehmen kann. Und das ist ein Song für meine Frau. Hm. Und sie dachte aber, ich nehme einen Song für unsere Tochter auf. Hm. Und so war das so eine Überraschung für sie. Aber sie hat das schon gehört. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich musste ihr das zeigen.
Ja, sehr cool. Was hat sie gesagt?
Sehr cool.
Ja, die hat geweint, soll ich sagen.
Sehr gut.
Weil ich so selbst... Ja, ich wollte dasselbe sagen. Ich wollte dasselbe sagen.
Erstmal Pastor angerufen, ja. Ein Gespräch gebeten.
Ja.
Muss mein Mann ermahnen.
Nee, ich glaube, was das Album auch ausmacht, ist fast für jeden was dabei. Mhm. Also wenn man Rap mag, dann kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten.
Mhm.
Ja, ruhigere Songs, bisschen aggressivere Songs für Esther.
genau. Kannst mich wieder anrufen, wenn du Texte brauchst.
Ja, mache ich. Ich rufe dann Jason an, der soll was von dir.
Ja, ja, der hat immer die Goldstücke von mir.
Ja. Ich warte auf euer Feature noch.
Nee, ich selbst rappe nicht. Ich bin ganz bescheiden.
Du bist
so, ich bin nicht so ganz auf diesen Selbstdarstellungs.
Ah, ja. Ja. Lieber die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Ne?
willst du ein bisschen was dazu sagen, was du für Themen ansprichst auf dem Album?
Auf jeden Fall, was mich ja auch ausmacht, gewissermaßen ist dieses Nachdenken, grundsätzliche Nachdenken über den Sinn des Lebens. Ich habe auch einen Song tatsächlich auf dem Album, der heißt Sinn.
Mhm.
Mir hat der Markus, mit dem war ich jetzt auch vor ein paar Tagen unterwegs, er hat mir gesagt, das ist der Song, der am meisten ich ist. Also,
ah, okay, krass.
Und ich musste ihm zustimmen, weil ich dachte, ja, stimmt eigentlich, das ist genau, was ich gemacht habe.
Mhm.
Und was so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe mich auch entwickelt, sage ich mal.
Mhm.
Aber dieses herzzerreißende, melancholische, genau.
Mhm.
Und sonst ist es ja auch viel Appell an die Rap-Szene. Es ist Aufzeigen von gewissen Werten, die vertreten werden, die ich hinterfrage.
Mhm.
Es ist ein Song drauf, der auch so ein bisschen politischer ist, wo ich so ganz bisschen politische Themen anspreche, sowas wie Abtreibung und so weiter.
Mhm.
Wie gesagt, ein Song davon drauf und sonst ist es ja sehr poetisch, würde ich sagen. Ich kann den Inhalt gar nicht so genau zusammenfassen.
Mhm.
Ich glaube, man muss es einfach hören.
Ja,
ja.
Nee, wir sind echt super gespannt. Wir werden auf jeden Fall, also wie gesagt, am 15.03. kommt das. Die Folge wird wahrscheinlich danach rauskommen, aber wir werden trotzdem alles verlinken, sodass Leute, wenn ihr Lust habt, da irgendwie mal reinzuhören, dann macht das auf jeden Fall. Wir möchten uns da voll hinterstellen und es ist auf jeden Fall auch unser Gebet, dass Gott diese Musik nutzt und auch eure Arbeit insgesamt nutzt. Ja, Mann. Esther, hast du noch eine Frage?
Nee.
Ey, ehrlich, ich bin richtig dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast,
um bin sehr dankbar ins
Gespräch
für
zu kommen.
Euch. Ja.
Ehrlich, auch, dass du und so Einblick gewähren lässt, so in deine Gedanken und auch so in deine Entwicklung, was sowohl dein Glauben angeht, als auch die Musik. Und ich glaube, das wird für viele Leute nochmal einfach greifbarer. So, wenn man, es ist eine Sache, nur die Musik zu hören oder nur die Videos zu sehen, aber es ist eine andere Sache, nochmal zu verstehen, was für ein Mensch dahinter steckt und was man sich manchmal doch für Gedanken macht, was andere vielleicht nicht erwarten. Ne? Deshalb auf jeden Fall, wir beten dafür. Und danken dir, Alter. Danke dir für deine Zeit.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ehrlich, Eddie, richtig cool. Freunde, geht in die Beschreibung, klickt auf die Links. Wir möchten alles auf jeden Fall supporten. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch oder fehlt noch etwas?
Unser Dienst ist...
Genau. Also sag.
Du kannst es so gerne sagen. Das ist jetzt angewöhnt die letzten Wochen, dass wir zu
Ja, das stimmt allerdings.
Übergebe ich dir das gerne.
Ja. Für alle, die Lust haben, unseren Dienst zu unterstützen, unseren Podcast hier, ihr könnt das sehr gerne tun, indem ihr uns finanziell unterstützt. In der Beschreibung findet ihr die Links dazu. Wir möchten voll gerne an diesem Format und auch an diesem Projekt einfach weiterarbeiten und sind da auf Finanzen angewiesen und legen das völlig in Gottes Hand und gucken, was er uns für Möglichkeiten schenkt. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, dann unterstützt uns sehr gerne. Alle Informationen dazu in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder.
Mit einer neuen Podcast-Folge, dann aber ohne dich.
Leider. Ich sag's dir. Übrigens, wenn wir gehen, wir haben es ja am Anfang nicht gesagt, wir verlassen immer das Bild. Ja,
das wir haben auch gehört, dass unseren Gästen im Vorhinein zu sagen, naja. Müssen wir uns wieder angewöhnen.
Okay, Freunde, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche.
Passt auf euch auf.
Ciao.
Ciao.